Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was los, Digga Hartmann.
Und mit diesem Geräusch heiße ich euch alle hier in Pot mit Ei, einer neuen Folge, willkommen. Dieser Podcast verlief schon mal, ich sag wie es ist. Der heutige Gast, der hat sich auch schon komplett geöffnet, wir haben alle Fragen geklärt. Die Sache ist nur, dass die SD-Karte voll war und ich gucke jetzt die ganze Zeit wirklich drauf. Ich kriege das Ding nicht mehr aus dem Auge, dieses Gerät. Ja, was soll ich sagen? Irgendwann sind auch diese Dinge einfach mal voll. Von daher fangen wir einfach von vorne an, oder nicht? Mir ist gerade alles aus dem Gesicht gefallen. Das ist so unangenehm und wir lernen jedes Mal was Neues dazu. Auf jeden Fall brauchen wir gar nicht so viel mehr in der Vergangenheit zu wühlen, denn wir hatten ja schon im letzten Teil mit Philipp Zitterbart bereits diese Woche durchleuchtet und da waren wir ja im Hacko. Jetzt hat mir das Hacko heute mal ein bisschen ans Bein gepinkelt, denn der fand es gar nicht witzig, dass ich das nicht so gut da fand. Aber ich muss da einfach ehrlich sein. Was soll ich machen? Es war für mich eine 6,5. Das habe ich auch, ich muss ja mit euch auch sagen, wenn ich da gewesen bin, wie ich das gefühlt habe. Er hat mich auch nochmal irgendwie drum gebeten, dann nochmal Stellungnahme zu nehmen. Habe ich jetzt auch keine Verpflichtung drin gesehen. Mache ich es also einfach hier. So, wo fangen wir an? Erstmal wirkte das Ganze in der Küche wie so eine Art Theaterspiel. Sprich, die Köche waren direkt vor mir. Also es war wirklich ein Meter. Und trotzdem haben sie kein Wort mit uns gewechselt. Sie hätten die Gänge auch direkt zu uns an den Tisch bringen können, sagen können, was da los ist oder wie es schmeckt. Sprich, man hatte nicht so wirklich das Gefühl von, hier ist man zu Hause, hier ist mein Gast, hier ist so ein Miteinander, setz dich an meinen Tisch, kannst dabei sein. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, das mag ich eigentlich ganz gerne. Der Lachs war ein bisschen trocken, das Fleisch war ein bisschen zäh, also sprich, schwierig zu schneiden. Die Soße, fand ich die Bitterstoffe ein bisschen zu stark, ansonsten war es ein nettes Söschen, aber auch nichts, was mich jetzt emotional behaftet hat. Und da muss ich mich einfach meinem Podcast vor Vorredner anschließen von Flutty von Goldies, der meinte, lad mich in irgendeine Sterne-Gastro in Berlin ein. Drauf geschissen, ich gehe lieber ins Café Frieda, weil da kochen ist einfach für Köche das Beste aktuell, was du rausholen kannst. Immer irgendwie überwürzt, recht ölig, die haben die besten Produkte, die gucken einfach tagesaktuell, worauf haben sie Bock und machen das. Und wenn du hingehst, hast du einfach einen hedonistischen Abend und kannst dir eine richtig geile Zeit machen, ohne irgendwie Schiri und Schara und besonders gesetzt. Und das muss ich sagen, da hat er recht, auch mit der Aussage, an meine beste Pizza, an meine liebste Pasta oder an den geilsten Burger erinnere ich mich noch, aber ganz viele Gänge aus der Sterne-Gastronomie hab ich auch einfach vergessen und das, da hat er recht. Und ohne jetzt noch weiter auszuschweifen, kommen wir zum heutigen Gast. Für Sie zum zweiten Mal heute, aber diese Anmoderation, die können wir nicht auslassen, denn für mich ist sie eine der sympathischsten und ich glaube auch eine, gerade der jüngsten TV-Moderatorin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und deren Kochsendungen. Man sieht sie im ZDF bei der Küchenschlacht, man sieht sie im NDR in ihrer eigenen Kochshow. Sie ist bekannt geworden durch eine der YouTube-Kanäle, wo ich meinen ersten Crush drauf entwickelt habe, weil ich sagen musste, okay, YouTube ist irgendwie das Format, wo ich am liebsten gerade konsumiere. Damals noch Finn Kliman als Heimwerker, später kam es Klimansland dazu und damit kam auch Zora dazu mit ihrer eigenen Show Koch mal. Sie ist Autorin, sie ist Gastronomin von, ich würde mal gerade sagen, 1,5 Restaurants. Mehr dazu kann sie gerade gleich selber erzählen. Sie ist Moderatorin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch auf Messen. Ich habe sie gerade auf der Internorga gesehen, da hat sie Gnocchi gekocht. Wir haben es dann irgendwie doch verpasst, weil wir weitergegangen sind, aber ich hätte es gerne gesehen. Sie ist Köchin und sie ist vor allem eine sauerliebe Person, wie ich es bis jetzt merken durfte, denn sie macht den ganzen Kletterradatsch mit mir hier nochmal, wo wir ja schon die Aufnahme versaut haben. Und damit herzlich willkommen, liebe Zora. Es ist mega geil, dass ich hier sein darf und dass du dir Zeit dafür nimmst.
Ich freue mich auch sehr und ich danke dir nochmal für diese süße Einleitung.
Zora, ich habe hier stehen, dass du gar nicht aus dem Norden kommst. Dass du eigentlich von einer guten Bekanntin von uns, von mir, ich weiß nicht, von Victoria Fuchs aus ihrer Gegend kommst, nämlich aus dem Schwarzwald.
Richtig. Meine Eltern sind so alte Hippies irgendwie und haben sich früher bei der Saisonarbeit in so einem Bio-Kräuterhof bei der Samenernte kennengelernt.
Ja, das klingt nach Frühlingsgefühlen.
Das war es dann auch. Sie haben sich verliebt, sie haben mich gezeugt, sie haben mich dort geboren Und als ich dann 2 Jahre alt war oder so, sind wir in den Norden gezogen, weil mein Vater hat ursprünglich hier seine Wurzeln im Norden und wir konnten dann in das Haus meiner Großeltern ziehen und da bin ich auch aufgewachsen.
Jetzt muss man sagen, wir sitzen jetzt aber gerade hier in deinem Restaurant in der Weidenkantine in Hamburg, also in einem sehr schönen Teil von Hamburg. Mir wurde jetzt schon auf der Reeperbahn der Heckscheibenwischer abgerissen. Das ist scheinbar hier ist ein guter Ton.
Das ist
die Begrüßung.
Das ist ein Willkommensgeschenk.
Wir wurden aufgenommen. Ja, wir sind jetzt Teil der Familie. Du bist hier in einem deutlich geileren Viertel. Wie nennt sich das hier?
Eimsbüttel.
Entschuldigung?
Eimsbüttel.
Eimsbüttel.
Genau, E-I-M.
Eimsbüttel. Ach so, Eimsbüttel, nicht Eimsbüttel.
Nee, Eimsbüttel.
Eimsbüttel, sehr, sehr nett. Aber ihr seid nicht nach Hamburg gezogen damals?
Nee, wir sind nach Zefen gezogen, da wo auch das Klimansland ist. Oder da ganz unmittelbar in der Nähe. Und das ist genau zwischen Bremen und Hamburg.
Da hatte ich mal einen Kunden, die machten Billy Boy.
Genau, die Marpa. Die machen Kondome. Nämlich auch Schnuller und da habe ich auch mal gearbeitet, 3 Monate, um mir Geld für eine Reise.
In welcher Abteilung?
Bei den Schnullern. Am Fließband.
Was sich ja so ein bisschen ausschließt, weil Kondome und Schnuller passt nicht ganz zusammen, weil mit dem einen verhindert man ja das andere.
Genau, aber Silikonhandschuhe machen sie auch noch. Wie das da reinpasst, kannst du dir jetzt selber aussuchen.
Während ich darüber weiter nachdenke, kannst du mir sagen, was in Zeven so ging. Weil es ist ja offensichtlich, man kriegt es ja mit aus den Formaten von Funk damals. Wie viele Formate hattet ihr? Ihr hattet das Klimasland an sich. Koch mal war ja ein eigener Kanal.
Gehörte aber auch mit dazu. Genau. Und später kam noch Sounds of dazu.
War nicht noch irgendwas mit der Gärtnerei oder war das immer mal so beim Klimasland mit dabei?
Das Gartenformat, das haben wir so ein bisschen bei Koch mal mitgemacht. Ich weiß gar nicht, ob es dann da noch einen eigenen dazu gab. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, ehrlicherweise.
Wäre es das, wo ich mich gerade so dran erinnert hätte?
Weiß ich jetzt auch nicht. Also wir haben viel Garten auch bei Koch mal abgedeckt. Und
was
hatten so eigene,
gibt.
Genau. Und hatten immer so eigene kurze Videos dann, wo wir geerntet haben zum Beispiel.
Das Klimansland, das kriegt man ja ab und zu mal so mit, wenn irgendwelche Drohnenflüge sind oder wenn irgendwelche Events da waren, dann war da Ausnahmezustand, weil das ist dann mal ganz schnell von wenigen Stunden größer geworden als der Rest des Dorfes. Sprich, du bist dann aus dem Schwarzwald vom Land eigentlich in das Land reingezogen.
Richtig.
Und hast dann dort deine komplette Kindheit verbracht.
Richtig. Ich hab
habt ihr euch da auch schon so alle kennengelernt? Weil ich glaube, da so viele Menschen gab es ja da nicht, als dass man...
Also Zefen ist schon eine Kleinstadt, ja. Aber umgeben halt von ganz vielen kleinen Dörfern.
Ja.
Und eins davon ist eben Rüspel und da steht auch das Klimansland. Das Klimansland hat, ich glaube, 3,8 Hektar Land oder so. Und das ist natürlich umgeben von anderen Feldern, weil da ganz viele Landwirte sind, die da ihre Felder halt eben beackern. Und Zefen, ja, da gibt es ganz normal Schulen und Supermärkte. Und wie gesagt, ich kenne Finn auch von da. Wir sind dazu
von der Schule?
Genau.
Ah, also ich kenne es ja auch, weil ich bin auch vom Land und wir mussten quasi immer die ganzen Dörfer quasi abklappern mit dem Bus.
Ja.
Und dann ging es dann quasi für uns in eine größere Stadt und da ging es dann zur Schule. Sprich, die ganzen Dörfer kannten sich natürlich untereinander, weil
genau.
Alle sich in der Schule wieder getroffen haben.
Und wir waren dann immer so die letzte Station vor der Schule und als wir eingestiegen sind, war der Bus rappelvoll, die Fenster komplett beschlagen und es hat nach Mundgeruch gerochen.
Ja, das kenne ich.
Und schon ein bisschen nach Leberwurstbrot, genau.
Ekelhaft.
Ja.
Und wie kam das, dass du jetzt, du hast dort auch deine Ausbildung gemacht?
Genau, ich habe in Zefen meine Ausbildung gemacht.
Weil du hast hier einen Wikipedia-Eintrag und hier steht auch, dass du quasi in Zefen in einem Hotel deine Ausbildung gemacht hast.
Genau, im schönen Ringhotel Paulsen in Zefen habe ich meine Ausbildung gemacht, als ich gerade mal 17 Jahre alt war. Also ich habe direkt nach der Realschule angefangen.
Und direkt rein oder?
Direkt reingegrätscht. Ich habe vorher noch ein Praktikum gemacht in der Schule und habe da halt so ein bisschen die Liebe zur Gastro gemerkt, weil man da halt einfach, weißt du, ich war früher ja schon, ich war schon immer so ein richtiger Hibbelarsch. Ich habe immer genervt, ich habe nie alleine gespielt, ich war immer laut, ich war immer extrem chaotisch. Ich war so ein typisches Chaos-ADHS-Kind.
Kenne ich nur zu gut, ja.
Ja, genau. Und in der Küche... Also
der Abfuck
so,
jeder Lehrer.
Ja, ja. Wirklich. Oh, hör mir auch mit Lehrern. Ey, meine Eltern haben viel mitgemacht. Und in dem Praktikum, weiß ich nicht, da fällt man halt nicht so auf. In der Küche ist es mega laut, der Ton ist irgendwie rau, es wird super viel Scheiße gelabert und am Ende hast du mit deinen Händen gearbeitet und du hast richtig was geschafft. So.
Und die
du
anderen
hast
riechen auch oftmals nicht, dass man nach Leberwurstbrot riecht.
Richtig, das ist auch sehr wahr. Und irgendwie habe ich mich da super wohl gefühlt und dann habe ich, keine Ahnung, das Praktikum war, glaube ich, in der 9. Klasse oder so, habe die Schule zu Ende gemacht und habe die Ausbildung angefangen.
Ja. 3 Jahre?
3 Jahre. Klassisch.
In einem Hotel?
In einem kleinen familiengeführten Hotel. Das war eine ganz solide Grundausbildung tatsächlich. Also wir haben ein paar Soßen selber angesetzt, wir haben selber eine Hollandaise aufgeschlagen, wir haben aber auch mal zu Convenience-Produkten gegriffen, wenn die Hochzeitsgesellschaft nicht ganz so viel ausgeben wollte. Oder
sprich Publikum war.
Beerdigung oder so.
Beerdigung, Hochzeiten.
Genau, Beerdigung, Hochzeiten, Jahrestage, Jubiläumsfeiern, aber halt eben, du hast es vorhin schon gesagt, wir haben ziemlich viel Industrie bei uns in der Umgebung und deswegen hatten wir auch viele Geschäftsreisende und dafür haben wir dann auch mal, keine Ahnung, ein Steak, wie gesagt, eine schöne Jus angesetzt und so. Also ich hab wirklich so eine grundsolide, gute Ausbildung da genossen.
Aber es war deutsch wahrscheinlich, die Küche.
Klassisch, klassisch. Der Gurkenfächer war dabei. Du weißt, das Petersilienblatt.
Selbstverständlich. Die, wahrscheinlich noch nicht mal frittiert, sondern einfach nur roh.
Ja. Klar. die Kräuterbutter-Rosette, ja. Die wir selbst im Froster natürlich als Azubi im ersten Lehrjahr immer schön. Der Radieschenschnitzer, genau.
Logo.
Diese Tomatenfinger, kennst du die, wenn du diese Tomate...
Die Tomatenfinger?
Ja, keine Ahnung.
Was sind die Tomatenfinger?
Tomatenfächer. Also Tomate gefiltert, entkernt und dann halt in...
Ah, okay, ja also auch wie so ein Kartenspiel.
Genau. So geil. Ja. Genau, das haben wir da gemacht. Aber es war eigentlich eine ganz coole Ausbildung.
Und wo war die Berufsschule? Weil ich
auch mal, in Zefen.
Ohne Scheiß?
Ja.
Für Köche?
Ja.
Oder war es dann so eine Mischung mit dem
Köche,
Bauingenieur?
Köche, Hofers, Refers, Bäcker, wir hatten alles da.
Die Stadt ist, glaube ich, größer, als man denkt, oder?
Du, wir hatten Gymnasien, wir hatten alles, Gesamtschulen, Grundschulen. Ja, du, es war einfach, ne, Zefen, du weißt.
Leider nein, noch nicht. Ich kenne es nur aus der eigenen Ausbildung, weil ich habe ja auch im Hotel gelernt, in Frankfurt, Großstadt, auch aber Messestadt und so. Und ich musste währenddessen nicht nur Koch lernen, sondern ich musste auch die anderen Stationen durchmachen. Ich musste die Warenannahme, ich musste...
Housekeeping? Service?
Nee, Housekeeping konnte ich umgehen, was ich ein bisschen bereue, weil ich wünschte, ich könnte die Betten so gut neu machen,
beziehen
wie meine KollegInnen damals. Ich bin ins In-Room-Dining gekommen.
Ah, wie war das?
Hervorragend, weil die Villa Kennedy war dafür bekannt, dass quasi während Rock am Ring und sowas alle Stars dort ab.
Geil.
Das war deren Absteigen. Also Justin Bieber damals, Justin Bieber, der ist ein Affe, wurde ja ihm abgenommen am Frankfurter Flughafen. Und dann kam er zu uns. Hast du nicht gehört?
Der hatte einen Affen.
Justin
Bieber ist irgendwie voll komplett an mir vorbeigegangen.
Naja, aber genau sowas kam in den Nachrichten. Das musste man wissen. Das war, Justin Bieber hatte einen Affen und der wurde ihm am Frankfurter Flughafen abgenommen, weil du darfst nicht einfach einen Affen besitzen in Deutschland. Das geht nicht. Und dann wurde er quasi ohne Affen dann in die Villa Kennedy gebracht und dann hat er da erstmal, glaube ich, eine ganze Etage gehabt und das Haus, die man damit beschäftigt, reihenweise T-Shirts in verschiedenen Zimmer aufzuhängen, weil er hat so viele T-Shirts dabei gehabt, dass du verschiedene Zimmer gebraucht hast, wo du die Schränke füllst mit seinen T-Shirts.
Warum wird man so?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, naja, was heißt werden? Er hatte nie eine andere Wahl so, oder?
Weiß es nicht. Also.
Was ich aber ganz geil fand beispielsweise, es war, kennst du Cypress Hill?
Ja.
Das so eine Hip-Hop-Kiffer-Bande aus Amerika und die hatte ich irgendwie ein Jahr zuvor bei Rock am Ring gesehen und ich wusste halt, auf was die aussehen. So, die haben einen Song, der heißt Hit from the Bongs, dann holen die einen aus dem Publikum, bauen eine große Bong auf, also wirklich mit der Leiter musst du hochgehen und jetzt zünden die es an und schicken den Keller auf die Bretter. So, ne? Und die kamen rein mit einem Joint hinterm Ohr, alle gekifft, sind so durchgelaufen durchs Hotel, ne? 5 Sterne plus und so, andere Gäste noch da gehabt. Und die hatten auch eine Etage, aber nicht, weil sie die gebucht haben, sondern weil die freigelassen werden musste, weil diese gesamte Etage so dermaßen nach Gras gestunken hat. Und da hatte ich auch In-Room-Dining und musste ihm dann sein Geburtstagsgeschenk bringen. Er hatte Geburtstag, Be Real war das. Und unser Konditor hat sich einen Spaß rausgemacht und hat ihm eine Basecap gebastelt, so aus Fondant, unten drunter dann eine Mousse Schokolade und hat ihm dann so eine richtig schöne Tüte gebastelt, auch aus Fondant und draufgelegt. Und die durfte ich ihm dann überreichen. Er war halt super breit in dem Moment, rote Augen, aber hat sich mega gefreut, war so ein bisschen schielend und hat dann gesagt, oh, wow, na, thanks man. Und solche Sachen hast du dann gehabt, das fand ich eigentlich ganz nett.
So was ist bei uns nicht passiert.
Das waren so meine Geschichten, aber ich hatte auch damals eine Kollegin mit in der Ausbildung, um den Bogen wieder zurückzuspannen, das war Laura, alle anderen sind rausgeflogen, also die haben es nicht weit geschafft. Und Laura und ich, wir hatten immer so eine Art Team Pairing, aber auch Konkurrenz untereinander, weil sie war...
War dem gleichen Layer?
Genau. Und sie war immer so ein bisschen Chefs Liebling, weil sie halt die einzige Frau in der Küche war. Mhm. Aber sie war auch wirklich tough und das musstest du auch sein, weil es ist immer so eine grundsexuelle, aber auch harte Stimmung. Eigentlich wird vor keinem irgendwie ein Unterschied gemacht. Du wirst angelangt, du wirst angeschrien, mit dir werden Streiche gespielt,
oh, so ätzend,
dir werden
ey.
Sachen runtergeschmissen. Du musst eigentlich, musst du im Anrichten die Finger verbrennen.
Ganz klar.
Musst du, weil du musst Sachen mal in die Finger nehmen oder du musst Sachen halten, bis der Vordermann fertig ist und du verbrennst dir die Finger und da wird, egal ob du Mann oder Frau bist, wird kein Unterschied gemacht.
Nee. Oder was auch, was wir auch einmal hatten mit dem Bunsenbrenner vorher, den Griff von der Salatdette,
ja. Oh,
richtig heiß,
mhm.
Und dann langst du den halt an, ne? Und ich meine, mit dem Bunsenbrenner so ein, ja, Edelstahlgriff,
ja,
heiß machen, sag mal, geht's noch, ey.
Ich kenne das nur, weil wir auf Gasherd geguckt haben, und hast du so Tösen so hingestellt, dass sie die ganze Zeit über der,
ja,
über der Flamme waren.
Oh,
und
dann
hast du
so
zugegriffen,
so,
und es hat gezischt.
Ja,
es hat gezischt,
ja,
und es hat nach verbrannten
einfach nur taub.
Fleisch.
Oh, das
und das
so
Schlimme
eklig.
Ist danach, du kannst ja dann nicht mehr richtig weiterkochen,
nee,
weil die super empfindlich ist.
Oh, das ist so
und du musst
scheiße,
mal weiter über,
oh,
über Hitze hantieren. Und alle KöchInnen da draußen, die uns gerade hören, die gerade vielleicht eine Verbrennung hatten, dass sie verstehen das zu 100%.
1000%.
Alle wissen,
ja,
das. Du kannst nicht,
ja,
mehr unter einen Salamander greifen, du kannst nicht mehr in den Ofen,
oh,
reingreifen. Nichts
scheiße
geht mehr. Aber
und
du
irgendwann,
musst.
Und ja, und weil deine Hände ja vom Arbeiten so warm sind, brennt es so doll, bis man es irgendwann nicht mehr aushalten,
ja,
kann. Und dann greifst du alles, was auch nur irgendwie kalt ist,
ja,
damit dieser Schmerz nachlässt. Und es hört erst auf, wenn deine Hände kalt
sind. Man versucht alles mit so einem feuchten Touchon.
Ja,
es ist so, ist so ein bisschen so ein besseres,
ja,
Handtuch. Mit irgendwie was umwickelt, Pflaster, Handschuh,
ja,
vielleicht auch teilweise.
Ja.
Kannst alles vergessen.
Im Handschuh wird es immer nur noch heißer, weißt du. Das ist ja wie so eine Heizdecke dann da drunter.
Richtig,
schmorst
richtig.
In deinem eigenen
Saft.
Saft
läuft. Wir verstehen uns.
Oh Gott, wir haben
aber
uns alle hinter uns.
Wie war das für dich? Weil du bist ja, ich glaube, nur wenige Jahre älter als ich.
Wie alt bist du?
Jünger als du denkst. Rate doch mal.
34.
Was? Wie alt bist du denn?
Keine Ahnung.
Also
32.
Wenn ich
jünger
bin.
Ach so, ich bin 32.
Ich bin 30.
Du bist 30?
Ja.
Ah, ja. Ach, okay, du bist jünger als ich. Ja.
Genau.
Das habe ich verstanden. Sorry.
Dann hast du ja noch eine, du hast ja nicht diese richtig harte Urausbildung durchmachen müssen, wo man geschlagen wurde.
Also, weißt du, die Ohrenflitscher, die hatten wir auch von hinten mit,
ja,
beiden Händen.
Ja,
ne?
Bis die Dinger geglüht haben.
So, ey, die waren so, du hattest so eine roten, dicken Ohren, ey, das war so scheiße. Ich wurde einmal genommen und mit Schwung, weil ich ja auch klein und schmal war damals,
ja,
mit 17, 18, ins Waschbecken gesetzt, in dieses heiße, schöne Waschwasser. Wir mussten alles mit der Hand immer abwaschen, wir hatten keine Spülmaschine bei uns.
Excuse me.
Ich habe das erste Layer hab ich eigentlich nur abgewaschen.
Wirklich?
Ja, und halt Gartenmaschine.
Und keine
also
Spüle? Ich meine, selbst mit Spülern
Azubis.
Hat man ja eigentlich eine Spülmaschine. Also hast du hier auch so eine?
Ich habe ja auch eine Maschine, aber hier machen wir es auch selber.
Dass du die selber einräumst, die Spülmaschine.
Ja.
Aber du hast eine Spülmaschine.
Hier haben wir eine Spülmaschine, ja.
Ja, okay.
Aber in der Ausbildung hatten wir keine. Wir hatten zwei große Becken.
Was ist das denn für ein Zustand?
Und die Azubis haben abgewaschen.
Kommst du doch noch aus einer anderen Zeit.
Weiß ich komme vom Land. Das.
Wow, das habe ich noch nie gehört. Wirklich nicht. Noch keinen
echt
einzigen,
nicht?
Der
wir haben
gesagt hat.
Jeden einzelnen Topf, also die Servicekräfte, die hatten vorne natürlich eine Spülmaschine, ganz klar für das Geschirr. Aber in der Küche, wir haben jeden Topf, jede Pfanne, jeden Löffel, jede Schüssel.
Was ein Zeitaufwand.
Alles mit der Hand abgewaschen. Ja, wir waren halt immer zwei Azubis mindestens da, ne?
Mm.
Und ich war auch die einzige Frau tatsächlich die ersten 2,5 Jahre, als ich dann im dritten Lehrjahr war, da kam dann eine neue Azubine. Und ansonsten habe ich mich dann mit den 7 Männern
angelegt.
Aber es war eigentlich so, okay. Also es war echt, also mein Ausbilder war schon auch teilweise ein richtiges Arschloch, aber ich habe auch, weißt du, man lernt so viel in seiner Ausbildung, gerade in der Küche, wenn du so mit so einer großen Klappe da irgendwie reinkommst.
Ja, das,
ne,
ist wie eine zweite Erziehung.
Es ist wirklich so krass, du lernst zur richtigen Zeit auch mal einfach deine Fresse zu halten.
Richtig.
Du hast irgendwie krass viel Verantwortung, weil du super schnell eigenständig arbeiten musst. Zeit, Pünktlichkeit spielt eine extrem krasse,
yes,
Rolle, was es bis heute bei mir tut, weil alles automatisch.
Ordnung. Also wenn
Ordnung
jemand anders meine
Küche
benutzt und es,
ja,
ist über Spritzer und sowas, dann könnte ich durchdrehen. Meine erste Aufgabe morgens am Duschen ist, ich gehe in die Küche und gucke, dass alles picobello ist.
Ja, aber ich räume die Küche zum Beispiel immer lieber morgens auf. Und abends nach dem Essen habe ich zu Hause auch
gemacht. Geht mir genauso, ne? Geht mir ganz genauso. Ja, ja, voll.
Und ich muss auch sagen, der Rest der Bude, ich bin schon auch chaotisch. In der Küche nicht.
Ja.
Vor allen Dingen nicht bei der Arbeit. Aber,
ja,
zu Hause, ich lasse extrem viele Sachen liegen.
Das sind immer mehr so Brainstorm-Gegenstände, die man braucht,
ja,
um weiter nachdenken.
Und weißt
zu können.
Du auch, was ich glaube, was der Grund dafür ist? In der Küche machst du ja immer richtig viele Sachen gleichzeitig. Also, keine Ahnung, hunderte Sachen gleichzeitig. Und das ergibt dann am Ende des Tages immer einen Sinn. Am Ende des Tages bist du fertig mit allem und dann ist die Küche wieder sauber.
Ja.
Und zu Hause laufen halt auch bei mir immer so viele Dinge gleichzeitig ab, weil mein
Prozesse
Kopf einfach.
Prozesse,
ja, genau, genau, genau. Aber dann hast du natürlich zu Hause irgendwie einen Partner und
und die kommen immer in die Quere. Ich sag dir, wie es ist.
Und immer dann so. Musst du zur Arbeit oder dann musst du zu einem Geburtstag oder so und ja. dann bleiben das stimmt, halt Sachen liegen. Und bei der
Jennifer, das stimmt wirklich.
Das ist so. Ja. Philipp, das stimmt.
Allein als Beispiel, morgens Zähne putzen, das mache ich quasi, ich mache die Dusche an, guck währenddessen, dass das Wasser warm wird, währenddessen packe ich die Zahnbürste, da kommt Zahncreme drauf, in den Mund, putze die Zähne unter der Dusche, das Wasser ist mittlerweile warm, mach genau, aus, dann alles. Kommt Shampoo und dann kommt, es ist alles ja, so ein Ablauf.
Während der Wasserkocher an ist, wird das Glätteisen heiß, die Zähne sind geputzt, danach ist, sind die Haare geglättet, der Wasserkocher ist fertig geworden.
Kaffee aufkippen.
Es ist alles
durchgetaktet. Und da obwohl ist auch kein Raum für andere Personen in dem Moment.
Genau, und man kann das nicht abstellen. Nee. Und manche denken immer, das ist ungesund, aber ich kann das nicht abstellen.
Ich weiß es bis heute nicht.
Es geht nicht
anders. Ich habe Angst, dass irgendwann das Herz sich meldet und sagt, du hättest auch irgendwann mal chillen können.
Aber ich habe ja nicht mal Stress dabei. Ich mache das ja nicht.
Nee, das ist schon fast befriedigend.
Ja.
Ja.
Und ich denke mir immer so, wenn ich, keine Ahnung, abgelenkt bin und dann gehe ich morgens auf Toilette und danach in die Dusche und das Wasser ist noch nicht heiß, weißt du, dann nervt es mich komplett, dass ich nicht meine Reihenfolge abarbeiten kann. Dann
hast du einen beschissenen Morgen. Ja. So geht's mir. Ich habe wirklich einen beschissenen Morgen. Wenn meine Reihenfolge nicht eingehalten werden kann, habe ich einen beschissenen Morgen.
Ja, und man muss sich richtig zusammenreißen, wenn man dann so mit Freunden kocht und so. Man ist ja sowieso als Kochköchin dann sowieso schon immer so ein bisschen der Leader.
Ja.
Und dann
kannst du das gut?
Inzwischen würde ich sagen, schon.
Ja. Alle Gerichte oder machst du denen dann so extra Aufgaben oder sagst, da können ja nichts falsch machen nee, und die können ja aus dem Weg gehen währenddessen?
Mir ist das dann auch schon immer ein bisschen egal. Also wenn jetzt, weißt du, es gibt ja so manche Gerichte, da muss irgendwie die Gurke entweder feine Brunoise haben, sie muss irgendwie halbiert und dann in feine Scheiben geschnitten sein oder sie ist entkernt und so weiter und so fort. Und manche, also so der 0815 Hobbykoch, Hobbyköchin sage ich jetzt mal, die schneiden ja dann immer mit so einem kleinen Schälmesser, weißt du, alles einfach nur so runter.
Und am besten immer noch auf so einer, auf so einem
also einen ganz kleinen Plastikbrett.
Oder auf ein Glasbrettchen.
Oh Gott, mit einem Keramikmesser.
Mit dem Keramikmesser. Das ist das Allerschlimmste. Und das Geräusch daraus entsteht, ist das Schlimmste.
Ja, nee,
und wenn du, und das Beste ist, kannst du ja bei uns mal kochen. Wir haben alles, was du brauchst.
Ja.
Dann kommt wirklich so ein Brotbrettchen. Und so ein beschissen abgenutztes Messer raus, was gar nichts mehr schneidet.
Nee, wirklich, das geht einfach gar nicht. Aber ich versuche zum Beispiel dann, wenn die Gurke dann halt einfach nicht so geschnitten ist, wie ich sie mir jetzt für dieses Gericht vorgestellt habe, dann ist mir das egal.
Ja.
Ne, so. Ich mache dann immer alles ganz langsam. Ich versuche dann einfach auch mal was zu trinken. Ja. Und,
also betreutes Kochen quasi.
Ja, also schon. Das kann, weißt du, weil das ist dieses Ding. Das ist intrinsisch. Das ist ja so krass an einem drin.
Ja.
Wenn du mit 17 deine Ausbildung anfängst, du bist 3 Jahre, du lebst da ja. Du schiebst ja so lange Schichten teilweise. Ja. Und
man arbeitet oftmals die Ausbildung, würde ich fast als doppelt so lang erklären wie andere Ausbildung.
Ja, weil du einfach so viel Zeit da verbringst.
Ja.
Und weiß ich nicht, das ist dann so automatisiert, dass das echt teilweise schwer ist, das einfach abzustellen.
Das ist eigentlich schon Zeit für unsere erste Kategorie, weil ich habe letztens gelernt, dass ich oftmals alle Kategorien erst zum Ende schiebe. Ich muss die ein bisschen mehr aufteilen.
Okay.
Und ich habe mir hier auf jeden Fall eine ausgedacht. Und zwar fangen wir direkt an mit
die Spezialität des Hauses.
Wenn wir schon bei Rezepten sind.
Ja.
Ich sag ja all meinen Zuhörern und ZuhörerInnen und ZuschauerInnen in dem Fall auch, denn in dem Moment könnt ihr auch gerne mal auf YouTube einschalten. Ihr könnt es auch sehen, während wir hier sitzen, in Zoras fantastischem Restaurant in der Weinkantine. Und ihr sollt natürlich nicht nur dieses Gespräch und unsere Erfahrung mitkriegen, sondern auch mein Rezept oder Tipps oder whatever.
Und whatever.
Whatever. Wie man so sagt in der Gastro. Whatever. Hast du ein Rezept für uns dabei? Hast du irgendwas, was du sagen kannst, was du vielleicht beim betreuten Kochen anwendest? Oder irgendwas, was dir naheliegt, die Gnocchi von gestern? Oder vielleicht ist ein Signature-Dish hier aus der Weinkantine?
Also hier in der Weinkantine ist es gar nicht so ein richtiges Gericht. Wir sind ja auch ein Café und eher so ein Tagesrestaurant.
Ja.
Hier sind es tatsächlich, glaube ich, unsere Hefeschnecken. Wir haben ja.
Ist das wie eine Zimtschnecke?
Ja, es ist eine Zimtschnecke, aber wir haben.
Einen anderen Namen gewählt und deswegen ist es unique.
Wir haben direkt zum zweiten Lockdown aufgemacht und hatten dann eigentlich 6 Monate geschlossen, nachdem wir gerade 10 Tage auf hatten. Und haben dann.
Ja, hab's verstanden.
Ja?
Ja, also ich habe geschlossen und dann wieder geöffnet.
Wir haben offiziell geöffnet vor 2,5 Jahren.
Dann musste es geschlossen
dann
werden.
Dann hatten wir geschlossen und dann hatten wir in der Zeit nur to go.
Ich finde es gut, wie du mimisch und gestisch das Ganze mitgemacht hast.
Ja.
Geschlossen, geöffnet.
Das ist tatsächlich auch irgendwie, so ein bisschen Waldorf-mäßig. Ich weiß nicht, ob man es einen Tick nennen kann, aber so. Ich mache das richtig oft, um Leuten Sachen zu erklären.
Finde ich voll gut, ja.
Und da hatten wir dann immer nur dienstags bis freitags nur von 12 bis 15 Uhr auf und haben nur Mittagstisch gemacht.
Was gab es da so?
Jeden Tag drei verschiedene Gerichte. Von
jeden Tag ein anderes?
Jeden Tag drei verschiedene Gerichte. Frag mich nicht, wie ich es gemacht habe.
Herbert, du musst doch eine Mise en Place, kannst du ja gar nicht richtig planen für die Woche. Dann musst du jeden Tag wieder ein neues Mise en Place für den nächsten Tag machen.
Ja, richtig. Ich habe nachmittags immer
eine Mise en Place. Das ist für die Kantine eigentlich.
Ja, genau. Ne? Also ich habe halt
Wochenpläne gemacht.
Morgens, genau, Wochenpläne geschrieben. Ja. Und nachmittags immer für den nächsten Tag Mise en Place gemacht. Ja. Und morgens
einmal
dann den Rest.
Oder Lieferanten gehabt.
Genau.
Okay, ja.
Und morgens dann den Rest vorbereitet.
Ja.
Genau, und dann hatten wir samstags immer unser Schnecktakel und da gab es nur Hefeschnecken und zwar so richtig geile irgendwie mit Kirsch, Marzipan.
Aber auch mit Speck und Käse?
Nee, ja doch, manchmal hatten wir auch mit Käse welche da, aber hauptsächlich halt süß. Okay. Und da hatten wir echt so geile Sorten, irgendwie mit Walnuss-Ahorn-Sirup-Füllung. Wir haben ungefähr alles ausprobiert, was man sich vorstellen kann und wir hatten halt immer dann so vier verschiedene Sorten. Und es war Lockdown, jeder hatte Zeit. Ich habe einen okay großen Instagram-Kanal, dafür hat es zumindest gereicht. Und dann hatten wir samstags hier immer richtig Rambazamba, das war richtig geil.
Und kannst du so ganz grob umreißen, wie man eine richtig saftige Hefeschnecke macht?
Man macht einen ganz einfachen Hefeteig. Und Hefe ist ja bei Leuten echt immer so auf Kriegsfuß, was ich überhaupt nicht verstehe, weil Hefe macht ja alles alleine.
Hefe ist eine Bitch, ich sag, wie es ist.
Was?
Ja.
Hefe ist mein bester Freund. Mein zweiter Vorname ist Hefe.
Ach so?
Ich liebe Hefe.
Nimmst du trockene oder frische?
Da kannst du alles machen, ist egal.
Okay.
Und bei Hefeschnecken haben wir einen relativ großen Anteil. Das ist ja nicht, da brauchst du ja jetzt kein Hexenwerk draus machen mit 72 Stunden Sauerteig oder so.
Da schmeißt man schon mal einen ordentlichen Brocken
da
rein.
Da schmeißt
ne?
du schon mal einen ganzen Würfel rein.
Ja.
Und dann braucht das ein bisschen Zeit. Circa eine Stunde muss der gehen. Wichtig ist nur, dass du ihn lange knetest. Ja. 6 bis 7 Minuten auf jeden Fall. Gehen lassen und eine geile Füllung rein. Am besten vorher immer schön Pudding kochen, ne? Schönen Vanillepudding oder einen Mondpudding oder halt eben eine Nuss-Ahorn-Sirup-Butter zubereiten oder sowas. Und dann streicht man die da rein, rollt es auf, kurz nochmal gehen lassen, backen, fertig.
Ich sag mal so, wir schreiben das Rezept vielleicht in die Shownotes, wenn du mir was gibst.
Ja.
Ne? Aber bei Zimtschnecken macht mir ja beispielsweise keiner was vor. Ich habe mal eine Backshow gewonnen auf Vox mit meinen Zimtschnecken.
Welche Backshow?
Allererste Sahne. Also jeder musste eine Backware quasi präsentieren und der andere musste die dann nachbacken ohne Rezept.
Ah.
Ich habe eine Zitronentarte mitgebracht und die ist bei den Meistern weggeflossen dann irgendwann. Und einer hat Zimtschnecken mitgebracht und die Kategorie war, ich will das nicht angeben, aber das waren schon verdammt gute Zimtschnecken.
Vielleicht müssen wir mal so ein Battle machen.
Das ist die Challenge. Du bist eingeladen zu mir nach Berlin. Wir machen ein Zimtschnecken-Battle vor der Kamera.
Die Herausforderung nehme ich.
Natürlich doof ist, weil es dauert mindestens 2,5 Stunden, würde ich mal so tippen. 2 Stunden?
Ja, aber man kann sich das ja nett machen, ne?
Absolut. Die Einladung ist raus. Leute, hier ist der Beweis. Wir machen Zimtschnecken-Battle. Aber was ich mich frage, wie schmiert man denn Pudding in eine Zimtschnecke? Weil du rollst die ja schon so auf.
Ja, du musst den vorher kochen und danach in den Kühlschrank stellen, dass er fest wird.
Ah.
Nicht so cremig, frisch, warm. Sondern
aber wenn du den verarbeitest, die Hände sind, ich hab's ja schon gesagt.
Na. Funktioniert wunderbar. Und dann schön Vanillepudding, Zimt, Zucker, frische Blaubeeren aufrollen. Oben dann schön
ja wünschen,
Ei
ne?
einstreichen und dann ein paar Mandelblätter drauf. Oh, so lecker.
Was glaube ich?
Pudding, Vanille, Blaubeere. Pudding, Vanille, Blaubeere. Vanille, Pudding, Blaubeere.
Aber Vanille, Pudding, Blaubeere. Finde ich geil. Ja, das wünsche ich mir. Vielen Dank. Wir nehmen das mit rein. Wenn wir jetzt von der Ausbildung in Zeven weitergehen zu der nächsten Station. Liebe Zora.
Ja.
Oh.
Da war ich dann ganz kurz im Sterneladen. Aber auch wirklich.
Es wirkt wie ein Wunderpunkt.
Es war auch echt scheiße. Also kurze Vorgeschichte, ich bin sehr ehrgeizig und ich gewinne sehr gerne und stelle mich sehr gerne neuen Herausforderungen.
Wie beispielsweise der Zimtschnecken-Herausforderung
genau,
in Berlin.
Genau. Und im letzten Lehrjahr, im dritten Lehrjahr, habe ich dann so ein paar Wettbewerbe mitgemacht, so Schulwettbewerb und sowas, keine Ahnung. Das habe ich dann gewonnen, habe mich qualifiziert für die Kreismeisterschaft, war dann bei der Niedersachsenmeisterschaft und so weiter und so fort. Und war dann voll auf so einem Höhenflug und war irgendwie sowieso die geilste, ne, als einzige Frau. Und dann
weil Wettkampfkochen immer ganz anders ist, als in der Küche zu kochen.
Ja, voll. Aber es ist tatsächlich schon sehr prüfungsnah.
Ja, das, prüfungsnah genau. Absolut. Ist ja wie eine Prüfung.
Und das war meine Absicht. Ich habe da mitgemacht, wollte mich für die Prüfung vorbereiten, damit ich da natürlich auch die Beste bin. Und Und dann habe ich die Ausbildung abgeschlossen. Du warst auch Jahrgangsbester.
Ja, im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Woher weißt du das?
Gelesen. Ich hab mich auch vorbereitet.
Du bist aber die Erste.
Wirklich?
Ja. Das weiß auch kein Mensch. Findet man es im Internet?
Ich habe es gefunden.
Wow.
Ja.
Ja, das. Danke. Endlich erfährt's mal jemand.
Ja. Ich muss ja wissen, mit wem ich das hier zu tun habe. Genau, und dann habe ich da die Wettbewerbe mitgemacht und war auf so einem Höhenflug und habe mich dann in so einem Sterneladen bei uns in der Nähe beworben. Oder beziehungsweise beworben. In der Küche bewirbt man sich ja nicht. Man geht da essen und fragt, braucht ihr noch jemanden? So habe ich zumindest immer gemacht.
Ja, meine Bewerbungen wurden immer alle abgeschmettert. Ich habe mich damals reihenweise in Berlin in Sternrestaurants beworben und ich glaube sogar Snowball hat einen Schmutzig hat geantwortet. Da habe ich sogar ein Video gedreht. Ich war da essen, habe es aufgenommen und habe danach noch ein Bewerbungsvideo gedreht. Und da kam die Antwort.
Du bist nicht cool genug für dich.
Danke für deine Bewerbung, aber...
Also du bist cool, aber...
Aber solche Dinge wie ein Bewerbungsvideo kannst du dir einfach sparen bei uns.
Oh Gott.
Da war ich richtig angefressen. Und dann habe ich irgendwann diesen Billy Wagner nochmal zur Rede gestellt, was das denn soll. Und dann meinte er, es tut mir mega leid, wenn die Ausdrucksweise nicht richtig war, aber wir können halt keine USB-Sticks in unseren Laptop reinstecken, weil wir Angst haben vor irgendwelchen Leuten, die uns Böses wollen. So, ich denke, ist doch nicht mehr ernst. Also ihr weißt, das kann man auch anders vermitteln. Das kann man sagen,
ja.
Stell's auf YouTube, mach's ungelistet und
ja,
gib mir einen Link so. Oder ach, egal, da war ich richtig.
Ja, kann ich aber voll verstehen, wenn man sich so viel Mühe gibt und so. Aber vielleicht war es auch gut, dass du nur da nicht
bist. Also absolut. Wenn ich, nur dann schmutzig, das wäre keine gute Adresse für mich gewesen.
Nee. So ähnlich war das dann auf jeden Fall bei mir, als ich dann an diesem Sterneladen angefangen habe.
Wo war das?
In Pferden an der Aller.
Nee, kennt man.
Genau, das ist zwischen Bremen und Hannover. Da bin ich dann hingezogen und wollte in die große, weite Welt hinaus und bin dann da richtig auf die Fresse geflogen. Ey,
die große, weite Welt ist für dich in Pferden an der Aller?
Nee, aber die große, weite Welt war dann für mich schon mal aus Zefen raus und in ein Sterne-Restaurant.
Wieso bist du nicht nach Hamburg gegangen eigentlich?
Keine Ahnung, mein Vater hatte zu der Zeit in Pferden gewohnt und kannte diesen Laden oder beziehungsweise meinte, ja, hier gibt's einen Sterneladen und der soll total toll sein. Und dann bin ich da mit ihm essen gegangen und dann habe ich gefragt.
War es total toll?
Es war auch echt cool. Ja, für mich ja sowieso. Weißt du, ich kam da aus Zefen vom Ringhotel Paulsen, hab gerade Knipp mit Spiegelei und Gurkenfächer gemacht und war dann da und
was ist ein Knipp?
Knipp? So eine Grützwurst. Bremer Spezialität. Echt nicht? Nee. Ach, bring ich dir mit, wenn ich
komme. Ich kenne nur Pinkel.
Ja, das ist so eine große Pinkel. Und die wird in dicke Scheiben geschnitten, richtig kross angebraten. Also es ist halt auch, da sind auch Graupen und Grütze und sowas drin.
Ja.
Und halt viel...
Kripp.
Knipp.
Das ist ja fast wie dein Name.
Ja.
Klipp.
Aber nur mit N.
Da können wir noch was draus machen.
Zu raus.
Klips, Knips.
Zum Beispiel.
Oder ist das richtig? Ja. Ginge.
Genau, und dann kam ich da halt an und fand das alles mega. Und dann habe ich gefragt, ob die noch jemanden brauchen. Und dann hat er gesagt, ja, komm mal zum Probearbeiten vorbei. Dann habe ich da ein zweiwöchiges Praktikum gemacht. Das war auch ganz cool.
Ich weiß, was du gerade darüber erzählst, aber in deinem brainstormst du gerade, wie du die Wurst rausbringen kannst. Entschuldigung.
Und dann habe ich da angefangen, aber es war halt super scheiße. Es war mega anstrengend. Ich kam gar nicht hinterher. Es war viel zu groß für mich.
Wie waren die Schichten?
Ich habe morgens um 6:30 angefangen. Ja, und
6:30?
Ja.
Das ist eine unchristliche Uhrzeit für einen
Köchin. Ich bin mit diesem scheiß Mise-en-Place nicht hinterhergekommen. Es war so viel einfach. Und dann war ich nachts um 10:30 oder so zu Hause, ne?
Dann bist du ins Bett gefallen, tot wahrscheinlich.
Ey, unglaublich. Es war so krass und da hatte ich halt irgendwie keinen Bock drauf. Und ich habe mich auch überhaupt nicht wohlgefühlt in dieser Atmosphäre. Die Köche, die waren halt alle viel zu heftig.
Mhm.
Und ich war auf einmal so eine ganz klitzekleine Maus.
Ja.
Und das war mir irgendwie zu doll. Und dann bin ich gegangen, habe der Putzfrau gesagt, sie soll dem Chef sagen, ich komme nicht
wirklich?
Mehr wieder.
Wirklich?
Ja, ey, war ich
du
da?
Hast dich nicht... Aber du warst auch schon ganz froh, dass er nicht da war.
Ja,
wahrscheinlich,
ich war nie wieder da. Das war das Schlimmste. Also ich bin gar nicht so.
Ja.
Ich bin immer korrekt. Ich versuche immer irgendwie das Beste aus jeder Situation zu machen.
Also du warst aber auch Anfang 20.
Aber ich war Anfang 20 und ich war so überfordert mit dieser Situation, weil ich das ja eigentlich so unbedingt wollte und ich fand es so scheiße und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll.
Ja.
Ey, und dann war ich da, ja, in Pferden und keine Ahnung. Dann habe ich bei McDonald's angefangen.
Okay, wow, das ist eine Wendung, mit der habe ich nicht gerechnet. Aber ich habe diese Geschichte tatsächlich von ganz vielen gehört, dass die von ihrer Ausbildung in die Sterne-Gastro gegangen sind, mega auf die Schnauze gefallen sind, den Spaß am Kochen verloren haben,
ja,
dann nochmal irgendwo sich eine Chance gegeben haben bei so einem bei einer Gastwirtschaft auf dem Land, ja, bei was Bodenständigem. Und danach sind sie wieder in die Ständegastronomie und es war viel besser, weil ja, zwischen Ausbildung...
Der Gap war zu groß.
Ja.
Ich war noch nicht fertig, ich war viel zu klein.
Man lernt ja nicht wirklich in der Ausbildung, man lernt eigentlich erst danach so,
ja,
richtig.
Ja, und
ne?
Ich brauchte diese Zwischenstation.
Und die hattest du im McDonald's dann gehabt?
Die hatte ich dann in McDonald's.
Wie stelle ich mir das Bewerbungsgespräch vor? Du hast die Mappe abgegeben mit deinen Wettkämpfen, hast die Urkunden mitgebracht und dann haben sie gesagt, alles klar, du bist ab jetzt an der Burgerstation.
Nee, ich war im Café. Ja. Natürlich. Und hab mich auch nicht beworben, sondern bin hingegangen, hab gefragt, ob ich da arbeiten kann.
Wo war das?
Auch in Pferden dann. Ich bin extra umgezogen für den Job.
Ah ja.
Genau. Hab das dann 3 Monate gemacht, weil ich ganz kurz einmal so klarkommen musste. Mhm. Und hab dann aber in einem richtig coolen Hotel angefangen, die auch Fine Dining gemacht haben und auch immer noch machen. Und ich habe immer noch einen ganz tollen Kontakt zu denen. Und
auch dort?
Das war dann in Rothenburg an der Wümme.
Das sagt mir was.
Das ist in der Nähe vom Hurricane Festival Schesel.
Ja, aber Rot, wir hatten letztens irgendeinen Koch, ist ein Sternekoch aus Darmstadt, aus dem Orks, und der hat auch in Rothenburg da oben gekocht, was ja auch Niedersachsen ist, meine ich, ne? Und
da Wachtelhof.
Auch ein Sternerestaurant. Okay. Aber müssen wir mal gucken, ich glaube, wir haben das erwähnt in dem Podcast mit Orks, David Rink.
Ja. Und da war es richtig cool, aber das war auch die einzige Berufserfahrung, die ich gesammelt habe. Nach einem Jahr habe ich dann, weiß nicht, das Team hat sich dann aufgelöst, nach einem Jahr, wie das halt so ist in der Gastro. Und
das ist eine richtig krasse Sache, das hat mir im Hotel auch. Wenn da mal so ein Teamwechsel stattfindet,
ja,
dann hast du auch keine Lust mehr. Es gibt auch keinen Grund. Und es gibt ganz oft in der Gastro, dass du innerhalb von kurzer Zeit löst sich das gesamte Team auf,
ja,
und die müssen alle neu einstellen. Dann hast du auch keinen Bock mehr dabei zu sein,
genau,
weil es ein ganz anderer, ja, Spirit ist, andere Arbeitsweise.
Und man muss auch sagen, nach einem Jahr hast du dann auch das Hotel begriffen. Also
ja,
du hast dann fast alles durch. Es ändern sich dann ja immer nur einzelne Bestandteile, aber
ja,
die Karte ist im Prinzip gleich und man hat dann meistens nicht mehr so viel Spielraum.
Das muss ich meinen, ja, Eltern immer erklären. Die meinten, ist doch beschissen für einen Lebenslauf, wenn du nach einem oder 2 Jahren
halt
anders bist. Nein, nein.
In der Gastro ist es andersrum.
Genau, du solltest gehen.
Du warst 10 Jahre in dem gleichen Laden, so, das ist halt so.
Das war ja damals normal.
Ja,
ne?
Also
einen Job zu haben.
Macht man in der Gastro halt einfach gar nicht.
Heutzutage fast sowieso gar nicht mehr.
Ja,
also
das
ganz selten.
Ja, und da bin ich dann auch ausgestiegen sozusagen. Und dann bin ich in die große, weite Welt gereist.
Das war erstmal ein bisschen Australien.
Nee,
mit dem noch auf Englisch geträumt.
Dann habe ich erstmal in der MAPA gearbeitet, weißt du, in der Schnullerfabrik.
Ach ja, das war danach.
Das war dann danach und hab. Nee, warte mal. Ich muss kurz zusammenkriegen. Da habe ich dazwischen, ich war erst ein Jahr in Schweden, dann kam ich wieder, habe in der MAPA gearbeitet.
In Schweden ist ja auch kulinarisch nicht schlecht.
Ist kulinarisch nicht schlecht, aber wie gesagt, ich war danach nicht mehr als Köchin unterwegs. Nie wieder. Tatsächlich, bis ich meinen eigenen Laden hatte.
Bis du einen eigenen Laden hattest hier, meinst du jetzt?
Ja.
Naja, aber was heißt Köchin? Warst du ja auch dann im Klimansland?
Ja, aber ich war immer alleine dann. Ich habe nie, also meine Kochskills sind nicht herausragend. Ich habe echt so eine, wie so eine gute, sehr gute Foodbloggerin, würde ich sagen. Aber darüber hinaus ist auch Feierabend. Also ich habe, wie gesagt, ich war 20, dann habe ich ein Jahr da noch gearbeitet. Mit 21 bin ich für ein Jahr nach Schweden gegangen, kam wieder.
Was hast du da gemacht?
Au-pair.
Aha.
Hab 3 Monate dann da in der MAPA gearbeitet und hab Kohle gesammelt und bin dann 4 Monate wieder in Asien gewesen, bin wiedergekommen.
Was ging da? Einfach nur
Reisen,
bisschen Halligalli, Party?
Bisschen Halligalli, Anfang 20 und
Mushroom Party.
Ja, Mann, gib ihm. Und dann habe ich mein Abi nachgeholt und studiert.
Wo kommt diese Wendung her? Und dann?
Ja, dann habe ich in Bremen meinen Bachelor in Tourismusmanagement gemacht.
Auch noch?
Ja.
Wie alt warst du dann?
Ich habe mit 24 mein Abi gemacht, mit 25 das Studium angefangen.
Und dann warst du mit 28 fertig?
Genau, ich habe dann den Job im Klimansland gemacht.
War das währenddessen?
Ich habe ein Semester pausiert, beziehungsweise ich habe im ersten halben Jahr von Kochma habe ich meine ganzen Kurse zu Ende gemacht, weil da, ne, bis du dann erstmal ein bisschen Bekanntschaft hast und dann auch eingeladen wirst und das Ganze drumherum dann losgeht.
Was meinst du?
Ja,
wo eingeladen?
Interviews, Anfragen.
Ach, du meinst hier bei Kochma?
Genau.
Ja.
Ne, bis das losging, konnte ich noch in Ruhe, weil wir auch erstmal produziert haben und so,
ja,
meine Kurse fertig machen, weil wir haben nur alle 2 Wochen gedreht.
Mhm.
War aber mega bezahlt, von daher konnte ich mir easy peasy danach ein halbes Jahr Pause gönnen und habe dann, als Kochma zu Ende war, meinen Bachelor fertig gemacht. Ich musste aber nur noch die Arbeit schreiben.
Ah, du hast es dann quasi unterbrochen.
Genau.
Kannst du, weil das interessiert mich natürlich sehr, wie kam das denn? Du bist ja ganz woanders gewesen. Gut, dann warst du wegen der MAPA wieder zurück in Zeven. Warst dann aber im Ausland und hast dann auch wieder studiert in Zeven?
In Bremen.
In Bremen, aber hast gewohnt in Zeven?
gewohnt in Bremen.
Und wie kam diese Verbindung? Wie bist du darauf aufmerksam geworden, dass du jetzt im Klimansland eine eigene Kochshow bekommst?
Finn und ich kennen uns aus Zeven. Und
hatten wir vorher, als ihr seid ja alte Schulfreunde.
Wir sind alte Schulfreunde.
Viel zusammen
genau.
Geschaukelt.
Ganz und genau. Gewippt. Und er hatte das Klimansland, er hat mich vorher schon mal ein paar Mal angerufen, weil ich dann auch, also bevor, also noch, als er noch seinen Handwerkerkanal hat, ob ich nicht Bock hätte, irgendwie, er hat sich da mal so einen Grill aus einer Mülltonne oder sowas gebaut, ob ich nicht Bock hätte, mit ihm die geilsten Burger zu machen.
Ich kenne das ganze Video, ich bin Fan der ersten Stunde von seiner Mauer gewesen, weil er mich sehr einen Freund von mir im Internet hat und ich fand das alles ganz großartig.
Ja.
Ich habe mich auch so ein bisschen inspiriert, das selber zu machen irgendwann mal.
Ja, ist auch einfach ein mega Inspiration, mega Typ, geiler Hof, also alles drumherum. Ich bin nach wie vor großer Fan und er hat mich dann irgendwann angerufen, als ich gerade in Spanien war, auf dem Weg nach Südamerika im Rahmen meines Studiums.
Ah.
Genau. Und hab dann halt gesagt, ja, ey, Diggi, ich glaube, das wird nichts, weil er meinte.
Warst
halt,
du schon dort?
Ich war schon dort.
Ah.
Ich war gerade am Ende meines Auslandssemesters in Spanien und wollte mein Auslandspraktikum in Chile machen und in der Zwischenzeit hat Finn mich angerufen und meinte, ey, pass auf, wie sieht's aus, wir wollen hier eine Kochsendung machen, wir haben hier irgendwie einen voll den geilen Garten, wir haben total viele Leute, die immer Hunger haben, du kannst kochen, du kommst von hier, du kannst Scheiße labern, hast du nicht Bock? Oh, und dann war ich so, boah, Finn, ey, keine Ahnung, eigentlich schon, aber ich hatte dann so zwei Optionen, weil Funk war natürlich schon, das war ja nicht mal eben einfach so, sondern das war ja, ich hatte ja einen geilen Vertrag, ich hatte ein richtiges Gehalt und
ach, das war nicht mal auf Pilotfolge selber produziert, das war direkt mit Vertrag von Funk.
Vollgas gib ihm, genau.
Und das war aber unterm Rahmen des NDRs oder war das?
Genau.
Ja.
Und ich hatte halt dann die Option, nach Chile zu gehen oder ich hatte die Option, irgendwie ein richtig geiles YouTube-Format für einen öffentlich-rechtlichen zu machen.
Mhm.
Und hab mir so den Kopf zerbrochen, hab Finn dann tatsächlich erst abgesagt und dann hat mein Vater aber gesagt, Alter, hast du dir mal angeguckt, was Funk überhaupt ist, was die dir gerade auf die Beine stellen? Du kannst das nicht absagen. Und dann habe ich Finn nochmal angerufen und war so, boah, ja, ich glaube, ich mache das aber nur, wenn ihr wartet. Ich muss dieses Praktikum zu Ende machen. Es geht nicht anders. Und dann haben sie gewartet, weil der Hof eh noch im Umbau war.
Wie lange ging das, die Wartezeit?
Ein halbes Jahr. Also ich habe
okay,
dann
absehbar.
Genau, ich habe 5 Monate Praktikum gemacht. Ich wollte eigentlich noch einen Monat nach Brasilien und habe dann aber
vorzeitig gesagt,
ich bin dann nach 5,5 Monaten wiedergekommen.
Und dann ging die Zeit los.
Dann ging es direkt los, ja. Dann bin ich wieder zu Mama gezogen.
Wirklich? Ja. Hast du nicht auf dem Klimasland gewohnt? Ich hatte alle hinten da gewohnt.
Nein, keiner hat da gewohnt. Doch, ein paar haben da gewohnt. Einige haben da gewohnt zu der Zeit, aber ich nicht. Ich, es war mir zu.
Aber das waren die ersten Zeiten des Landes, was sehr mystisch, romantisiert auch in die Außendarstellung ging.
War es auch.
Wo ein bisschen, ich war ja auch im Ausland, wo man sich so ein bisschen vorstellt, wo man abends rausgeht, sitzen immer die gleichen Leute da, ein Lagerfeuer ist da, ein bisschen Bierchen, vielleicht wird immer ein Joint geraucht und eigentlich kann man machen, was man will und irgendwie eine große Familie.
Ja.
Wenn du was brauchst, sagst du Bescheid.
Richtig.
Und, oder? So ungefähr.
Genau so war es auch.
Und das heißt, man geht, wie sah denn so ein Arbeitstag von dir aus? Du hast ja auch richtig, du hast ja Geld verdient. Du hast einen Arbeitsvertrag gehabt und du hast 40 Stunden, sagen wir mal, gearbeitet.
Ja, jein, ich war dann selbstständig, ne? Das ist dann trotzdem auf freiberuflicher Basis gewesen, so wie es halt ist bei Freelancern oder bei uns Selbstständigen sozusagen. Ich habe mich für den Job selbstständig gemacht. Ich hatte aber einen Vertrag für dieses Format. Ja, du kriegst ja immer auch für die Sendung jetzt, zum Beispiel beim NDR oder so.
Das ist dann quasi projektbasiert.
Du kriegst immer projektbasierte Verträge, Honorarverträge und ich habe einfach jeden Monat meine Rechnung gestellt, weil das halt über den ganzen Zeitraum angesetzt war. Und du hast dann ja immer irgendwie pro Halbjahr deine Folgenplanung. Und deswegen hatte ich quasi einen ganz normalen Job mit einem ganz normalen Gehalt.
Und war dein Job Moderatorin?
Genau.
Oder war dein Job auch Redaktion und alles drum und dran?
Nee, ich habe schon auch immer mit in der Redaktion und so mitgemischt und Folgen überlegt, Rezepte überlegt und mitgewirkt, aber hauptsächlich war ich Moderatorin.
Das heißt, wie war der Tagesablauf für dich? Was musstest du tun?
Wir haben uns einmal die Woche zum Meeting getroffen. Wir haben alle 2 Wochen 2 Folgen gedreht und
alle 2 Wochen 2 Folgen?
Genau. Und dazwischen habe ich Probe gekocht, Rezepte geschrieben.
Das heißt, dass jede Woche eine Folge rauskommt.
Genau.
Mhm.
Genau. Beziehungsweise, ich glaube, wir hatten immer eine kleine Folge und eine große Folge alle 2 Wochen. Und also dazwischen gab es immer nur eine kleine Folge, wie zum Beispiel so ein Gartenvideo oder sowas.
Und dann kam wieder was mit dem Gast.
Genau.
Oder du
alle 2 Wochen hatten wir was mit dem Gast.
Ja.
Genau. Ja, und dann habe ich das eigentlich alles vorbereitet, habe super viel da im Studio mitgearbeitet, habe im Klimansland irgendwie rumgewerkelt, habe viel mit im Garten geholfen, habe mit geerntet, mit ausgesät, habe mir Produzenten rausgesucht, weil wir auch mal rausgefahren sind und Leute besucht haben, die irgendwas hergestellt haben.
Also auch die Anschreiben gemacht dafür?
Nee, das habe ich nicht gemacht.
Okay, aber du hast gesagt, ich würde ganz gerne dahin, mach
bitte. Ja, genau, und habe halt geguckt, was es so Cooles gibt und was man da für eine Folge draus machen könnte. Schön. Und so. Ja, war richtig,
eigentlich richtiger so Traumjob,
ja,
ne?
Wirklich. Und es war auch nach wie vor einer der coolsten Jobs, die ich hatte.
Aber auch so ein bisschen Startup-mäßig, weil man bleibt dann schon gerne mal ein bisschen länger. Abends gibt es noch ein Bier, vielleicht ein bisschen Airhockey spielen.
Wobei,
und wir haben auch so einen kleinen Workspace, da könnt ihr noch ein bisschen euch ausruhen, dass ihr bloß nicht nach Hause geht.
Gab's, aber so sehr ich das Klimansland auch geliebt habe, ich war auch froh, wenn ich dann abends Feierabend hatte.
Ja.
Also ich hatte ja noch meine ganzen Freunde vom Studium, ich hatte noch ein paar alte Leute, die ich aus der Gegend da kannte. Ich habe mit der Social-Media-Managerin angefreundet und wir haben dann außerhalb vom Klimansland auch normale Sachen gemacht, weil ich habe keinen Bus, an dem ich rumschraube oder keine Werkbank, die ich brauche oder keine große Affinität zum Saufen, wobei ich gerade merke, dass das nicht unbedingt gestimmt hat zu der Zeit.
Während ich es ausspreche.
Aber ich habe jetzt nicht jeden Abend mit denen dann Bier gesoffen oder so, weil ich dann auch irgendwie Feierabend haben wollte. Also ich war nie so sehr involviert wie zum Beispiel Brian oder Waldo, die man ja auch immer noch kennt, die auch immer noch da arbeiten.
Verstehen kann, weil ich glaube, ich hätte mich da auch komplett fallen lassen können.
Ja,
so.
Kannst du auch.
Du hast ja quasi eine kannst eigene neue Familie, wie so mal eine zweite Jugend, die du da quasi auch brauchst. Das ist ja auch eine Chance, die bekommt nicht jeder Mensch in seinem Leben, nochmal so eine geile Clique irgendwie kennenzulernen und sowas.
Auf jeden Fall.
Und wenn ich das über Philipp höre, ich meine, ich habe ja auch schon Geschichten mitbekommen, das ist ja einfach auch nach ganz vielen Jahren, was man vergisst, weil man das von Anfang an mitbefolgt hat, wie lange es schon her ist eigentlich.
Ja, krass.
Dass einfach diese Beziehungen immer noch Bestand haben und dass man sich immer noch anrufen kann.
Auf jeden Fall.
Michelle hat jetzt gerade sein Auto, unser Kameramann hat irgendwie hat einen Schaden gehabt und hat sein Auto einfach ins Klimansland gebracht zum Reparieren.
Ja,
und
mega.
So, ne?
Ja, also wie gesagt, wir haben ja jetzt 1,5 Restaurants, das zweite öffnen wir ja gerade so halb.
Ja, mega traurig. Du hast mir also Wasserschaden, hast du gesagt.
Ja, wir haben nicht nur Wasserschaden, wir haben alles komplett Schaden. Wir haben Schimmel, wir haben brüchige Wände, wir haben Löcher, wir haben alles. Ich habe auch schon richtig viel mit Finn telefoniert und mir seinen Rat eingeholt, was, keine Ahnung, Investoren angeht, was Bau angeht, was Projektleitung angeht, so und ja, wir haben einfach nach wie vor, Waldo war neulich da, hat uns geholfen, da die Fliesen runterzuschlagen und so. Also es ist nach wie vor irgendwie einfach ein cooler Ort, coole Freunde. Mhm. Ja.
Warum hat es auf einmal gestoppt? Weil ich dachte, ich habe letztens mal nochmal so durchgeguckt, weil ich auch mal gucken wollte, wer so dabei war. Und es waren für mich, ich bin ein Riesenfan von ihm, Marty Fischer. Ich habe auch ganz oft versucht, den Informate reinzubringen beim ZDF, wo irgendwie kam. Irgendwie war immer nur ich der große Fan. Ich mag diese Stimmen imitieren so gerne. Das kann er so gut. Ich liebe das so sehr. Und auch
ja,
so
der ist toll.
Talent. Und zum Thema Musik fiel mir immer sofort, Matti Fischer, den müssen wir holen.
Ja.
Ne? Und die Klickzahlen, die waren noch okay.
Die Klickzahlen waren okay. Es war eigentlich alles soweit okay. Aber du kriegst natürlich Ziele gesetzt, die du erreichen musst. Und die waren
von Seiten Klimansland oder von Seiten Funk.
Und die waren teilweise so utopisch hoch und irgendwie ist der Druck dann natürlich auch extrem groß geworden, weil du kannst das eigentlich dann gar nicht mehr erreichen. Und das hat erstens nicht mehr so viel Spaß gemacht und zweitens wollten sie das Format so verändern, dass man halt mehr auf Klicks geht und weniger auf die Qualität, so wie ich sie gerne hätte und so wie ich sie cool fand und so wie sie alle cool fand und so wie sie war.
Durch Anpassung für das Publikum.
Genau. Und irgendwie war es dann einfach zu Ende. Es war wirklich, es waren 1,5 richtig geile Jahre, es hat mir unheimlich viele Türen geöffnet, aber zu der Zeit hat sich das dann irgendwie nicht mehr richtig angefühlt, weiterzumachen. Ich wollte mich nicht in irgendeine Schublade drängen, in der ich mich nicht wohlfühle. So.
Wie viele Folgen habt ihr gedreht? Weißt du das noch?
Nee, weiß ich gar nicht mehr.
Weil ich meine, es war auf jeden Fall dreistellig, aber oberem dreistelligen Bereich. Ne? Also ihr habt nicht immer auch die Nummern davor gehabt vor den Folgen. Kann es nicht sein, dass da noch Nummern dabei waren? Ich glaube, es waren richtig, richtig viele Folgen.
Ja, wir haben ja am Anfang immer noch so die Rezepte ausgekoppelt als kurze Rezeptvideos. Das haben wir dann irgendwann nicht mehr gemacht. Aber ich kann dir nicht sagen, wie viele es waren.
Hm.
Aber ich weiß nicht, ob es im oberen dreistelligen Bereich war.
Aber es.
Nein, so viele waren es.
Nein?
Nee.
Dann, ich recherchiere das nochmal.
Ja, ich auch.
Und stelle die Sache klar. Aber es war sehr abrupt vorbei, habe ich dann gemerkt.
Ja, ich glaube, es war natürlich für die Außenwelt abrupter. Bei uns waren die Gespräche natürlich schon viel länger im Gange. ja, irgendwie hat sich das einfach so ergeben. Also der Vertrag ist ausgelaufen, beziehungsweise wir sind uns einfach nicht mehr einig geworden. Es war aber auch okay, also wir sind jetzt im Guten auseinandergegangen. Wir haben das dann einfach so abgehakt und haben gesagt, okay, dann bis hierhin so. Und dann war ich auch froh, dass ich dann meinen Bachelor zu Ende machen konnte, weil der ja immer noch offen war.
Stimmt, der kam
ja
danach.
Der kam ja dann danach und ich hatte Oma im Nacken, weißt du. Die hat
mich. Aber damit haben wir eigentlich das perfekte, den perfekten Zeitpunkt für eine neue Kategorie gefunden. Und diese Kategorie, die nennt sich
Gruß an die Küche.
Und bei Gruß an die Küche möchte ich von dir wissen, wenn du einen Kanal vorstellen dürfst, oder auch zwei oder auch drei, welche Kanäle in Sachen Food oder auch nicht Food,
ja,
völlig egal, welche Kanäle würdest du ganz gerne hier mal vorstellen und sagen, das lohnt sich zu abonnieren, da schraubt mal vorbei, ihr Racker.
Witzigerweise wusste ich, dass diese Kategorie kommt,
was?
Weil Philipp Zitterbart mich in seiner Folge verlinkt hat, weil er von einem Kanal gesprochen hat, von dem du dachtest, dass ich es wäre. Es war aber Theresa.
Ah ja, Theresa mit Kuchen. Kuchen-Theresa, wie heißt sie?
Kuchen für immer, Theresa Knipschild heißt sie.
Ja.
Und ihr.
Sie heißt Knipp und du heißt Clip?
Sie heißt Knipschild und ich heiße
Clip. Und es gibt die Wurst Krip?
Knipp heißt die Wurst.
Ach so, dann sollte sie die Wurst rausbringen.
Und da kann ich ihm tatsächlich einfach nur zustimmen. Diese Frau hat einfach so einen wunderschönen und ästhetischen Kanal.
Ich habe sie schon abonniert auf diese Empfehlung hin.
Ich diese Bilder von ihr sehe, dann ich leite die immer an unsere Köchin hier in der Weidenkantine weiter und ich sage immer, back das bitte nach oder das müssen wir ausprobieren oder guck mal, was sie schon wieder rausgehauen hat. Und die Sendung, die ich habe, mache ich ja mit ihr zusammen und es macht so viel Spaß, mit ihr zu drehen, weil sie so eine Leidenschaft für dieses Handwerk hat und sie macht es so schön. Und deswegen ist sie ein Kanal, der einfach unheimlich Spaß macht, weil sie auch nicht, was wir ja alle machen, immer schön im Selfie-Modus die Leute voll labern, sondern sie macht immer nur wunderschöne Fotos und ab und zu mal ein paar Videos, aber es dreht sich alles immer nur ums Essen und das ist so, so geil. Aber ich möchte noch einen Kanal empfehlen und das ist...
Oh wow, du strahlst über beide Ohren.
Pass auf, er heißt Ballerina Farm. Habe ich zufällig entdeckt beim Daddeln.
Ja.
Das ist so eine junge Frau, die hat 7 Kinder. Die wohnt mit ihrem Mann in Utah.
Ja.
Und die kocht einfach so geil den ganzen Tag. Die haben so eine Kuh und Schweinefarm und machen halt ihr eigenes Fleisch. Das ist so... Damit machen die ihr Geld und deswegen sind die halt selbstständig und sie ist den ganzen Tag mit diesen 7 Kindern in der Küche.
Aber ist sie so auf richtig bäuerlich mäßig angelegt?
Und die macht
ist
selber ihre Burrata, die macht die macht Sauerteig, Lasagneplatten.
Ich glaube, ich kenne den Kanal.
Der ist so geil.
Ich glaube, ich kenne
den. Weil das erinnert mich so sehr an diesen Bio-Kräutergarten, wo meine Eltern sich kennengelernt haben. Da war das irgendwie genauso. So richtig, alles ist aus Holz und sie kocht einfach mit richtig viel.
Das geht richtig in ein Landhaus, auch aus
dem
Kanal, ne? Ja.
Oh, den schaue ich auch mit in die Show. Aber das ist total schön und die hat richtig tolle Sachen. Gucke ich auf jeden Fall, ist mein Highlight am Tag.
Wenn du magst, gerne noch eine Nummer 3.
Ich glaube, eine Nummer 3 habe ich jetzt gerade nicht.
Dann lassen wir es bei diesem beiden Perlen der Social-Media-Welt. Und wir knüpfen an die Geschichte nach Koch mal an. Denn jetzt sieht man dich ja, du warst ja danach, ich erinnere mich noch an so eine, die Sättigung war hochgedreht, es war schön fürs Auge zu sehen, es war auf dem NDR.
Ja.
Die Zielgruppe hat sich völlig geändert.
Ja.
Was mich auch zu meiner Frage bringt, deine Zielgruppe, Zora.
Ja, die ist voll wild.
Wir haben jetzt mal geschaut, wie viele Frauen, wie viele Männer, ist ungefähr gleich auf. Das Alter interessiert mich.
Ey, von bis. Ich habe tatsächlich...
Weil ich glaube, dass da auch mal ganz gerne die älteren Leute zugucken, ne?
Und die sind so anstrengend. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. An alle Uwes und Sonjas da draußen.
Aber die schreiben halt so gerne auch, ne?
Ja, aber die schreiben so anstrengend. Die schreiben auch so ganz anstrengende E-Mails.
Immerhin E-Mails.
E-Mails oder Briefe. Ich krieg ganz viele Briefe, ja.
Nein, wohin? Doch. Hierher?
Ja. Aber das finde ich meistens eigentlich. Die sind echt immer per Hand geschrieben noch, ne?
Parfümiert?
Nee, aber immer noch in so einer Schreibschrift. Alten Schreibschrift.
Ja. wo man nicht genau weiß, ob es ein S oder ein F ist.
Nee, genau. und das Rucksack-S, das SZ, ja. Das hat immer so eine richtige Bedeutung irgendwie. Das ist unten
schon wie so ein Violinschlüssel.
Ja, genau. ja, die Zielgruppe ist wild irgendwie, weil ich habe ganz viele aus der Zeit von Kochma einfach auch durch die Power von Finn und vom Klimansland bekommen.
Die auch mitgewachsen sind.
Und die sind einfach immer noch da. Das ist mega, mega krass. Ich habe voll die mega treue Community und durch Küchenschlacht und NDR und Mein Nachmittag und so habe ich nochmal so eine ganz andere Zielgruppe mit dazu bekommen. Also, die so ein bisschen älter sind und ja, sich einfach fürs Kochen und Essen interessieren. Oder manche schreiben auch, find deine Rezepte nicht so cool, aber es macht einfach Spaß, dir zuzugucken.
Ehrlich, ne?
Nichts anfangen, aber
das ist die Ehrlichkeit witzig. Des Nordens eigentlich.
Ja, finde ich auch
ganz gut. Wie kam der Sprung vom öffentlich-rechtlichen YouTube-Format zum öffentlich-rechtlichen Sender? Okay, die Frage klingt jetzt relativ naheliegend, aber...
Ist es eigentlich gar nicht, weil man hat... Ich war ja trotzdem in diesem YouTube-Kosmos drin.
Und die haben ja nichts mit dem NDR jetzt zu tun gehabt,
gar nicht,
ne?
Wir hatten eine Redakteurin in der Produktionsfirma, die Kochma produziert hat, die während meiner Zeit bei Kochma von der Produktionsfirma zum NDR gewechselt ist und da gearbeitet hat. Und dann ist bei meinem Nachmittag einer ausgefallen, krankheitsbedingt. Und sie meinte so, boah, ich kenne eine, die wohnt in Hamburg. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon in Hamburg gewohnt. Und die hat mich angerufen und meinte, kannst du morgen bei meinem Nachmittag einspringen? Und du guckst in deine Unterlagen und siehst meinen Nachmittag nicht.
Ich versuche gerade meinen Nachmittag zu finden. Ja, heißt das so, mein Nachmittag?
Mein Nachmittag, ja, das ist so ein Nachmittagsmagazin im NDR gewesen. Das gibt's inzwischen nicht mehr, leider, weil es ein cooler Job war. Das
ich habe hier Thora Kochts einfach.
Genau, das war danach.
Ah ja, mein Nachmittag.
Mein Nachmittag. das lief immer um 16 Uhr oder 16 Uhr. Um 16.30 Uhr.
Finde ich eine fantastische Sendezeit.
Es war herrlich.
Ist nett.
Und das war immer 10 Minuten live. Mhm. Und da habe ich natürlich super viele Rezepte ausprobieren können. Ich habe super viele coole Leute da kennengelernt und bin halt von dieser einen Vertretung zu jeden zweiten Dienstag.
Du hast in 10 Minuten gekocht?
Ja.
Also es war alles vorbereitet?
Es ist immer alles vorbereitet, ja. Genau. Genau, ich war dann einmal zur Vertretung da, daraus ist jeder zweite Dienstag geworden, daraus ist dann irgendwann auch noch der Freitag geworden und dann habe ich insgesamt, ich glaube, 2,5 Jahre meinen Nachmittag gemacht.
Das ist dann auch wieder auf Selbstständigkeit und genau. Dann schreibst du Rechnung und bist Moderatorin.
Beim NDR habe ich eine Stammnummer und kriege einfach immer, wenn ich für die gearbeitet habe, das Geld überwiesen, ohne dass ich eine Rechnung schreiben muss. Mhm. Man muss es ja eh alles selber versteuern, was so viel Spaß macht, ne?
Wir lieben es. Ja. Liebe geht raus.
Genau, und da lernt man dann natürlich neue Leute kennen. Und ich habe immer eine große Klappe gehabt, auch hinter der Kamera, und habe immer gesagt so, ey, yo, hier, ne, machen wir, ne, zusammen. So, und dann habe ich irgendwann auch die richtige
Das hatte
Leute
mal, glaube ich, Klaas bei Baywatch Berlin gesagt, der hatte als Tipp rausgegeben, wenn ihr euch nicht aufdrängt, die suchen euch nicht.
Nee.
Also kein Mensch so interessiert sich von euch. Entweder drängt ihr euch auf oder ihr lasst es einfach sein.
Ja, ich
das
muss
haben
aber
die damals
auch sagen,
gemacht.
Ich hatte aber auch viel Glück. Ich habe immer zur richtigen Zeit am richtigen
genau
Ort
auch immer.
Mit den richtigen Leuten connected und mich anscheinend ganz gut angestellt.
Ja.
So. Und deswegen kam dann eins zum anderen. Und dann habe ich irgendwann bei der Sendung in Uelzen, Zora kocht's einfach.
In Uelzen?
Ja, da haben wir gedreht bei dem Gärtner. Mhm. Der hatte da so eine wunderschöne Gärtnerei. Ja. Und da habe ich eine Förderung für bekommen von der Nordmedia. Genau, und deswegen konnten wir dieses Projekt hier realisieren.
Also hat die Produktionsfirma die Förderung
genau,
bekommen für dein
NDR,
Format.
Genau.
Ja.
Und dann haben wir das produziert, aber wir hatten okay Quoten, aber nicht gut genug, als dass wir es weiter produzieren.
Wann kam die Show raus? Um welche Uhrzeit?
Sonntag 16.30 Uhr.
Also auch ähnlich.
Das ist der gleiche Sendeplatz.
Ja.
Und den mache ich jetzt mit Theresa zusammen.
Wieder, heißt das wieder gleich?
Nee, Zora, das heißt jetzt schmeckt immer.
Aber gleiche Uhrzeit?
Gleiche Uhrzeit, gleicher Tag.
Gleiche Produktion.
Es geht, das ist eine NDR-Produktion.
Okay.
Mhm. Genau, also gleicher Sendeplatz. Es gibt ja immer so einzelne Sendeplätze, die gut laufen, die nicht so gut laufen, die vergeben werden, die frei sind. Und das ist immer der Kochplatz, Kochsendeplatz im NDR.
Weil ich kann mir vorstellen, dass das Publikum von NDR aber ganz dankbar ist für so eine Kochshow um 16.30 Uhr.
Ja, vor allen Dingen, weil es irgendwie cool ist, mit Theresa das zu machen.
Ja.
Ich habe ja gerade schon erzählt, dass sie erstens einen mega schönen Stil hat. Zweitens sind wir mega unterschiedlich. Wirklich, wir könnten nicht unterschiedlicher sein. Was ich aber finde, was es auch irgendwie so ein bisschen ausmacht. Und sie backt, ich koche, wir haben coole Rezepte, es ist jung, es ist irgendwie frisch und dynamisch und wir haben coole Rezepte dabei. Und ich glaube, das ist halt so beim Seppen, weißt du, da denkst du so, das läuft jetzt hier im NDR?
Ja.
Warte mal, das muss ich mir mal angucken. Und dann bleiben sie hängen. Und deswegen hat das mega gut funktioniert und die Sendung läuft richtig gut und macht sehr viel Spaß.
Ich freue mich über jede einzelne Kochsendung, die im deutschen Fernsehen stattfindet, weil ich finde, es gibt viel zu wenig. Oder irgendwie immer den gleichen Scheiß. Oder einige Sender könnten noch ein bisschen anknüpfen.
Ja.
Oder ich finde gerade so NDR, Bayerischer Rundfunk macht auch ein paar geile Sachen. Arte macht auch ein paar geile Sachen.
Ja, es gibt ein paar, Tisch, hallo.
Exakt, I love exakt, it. Genau. Und es ist eigentlich so bodenständig, aber auch so fein
ja.
von der Art, ja. dass ich finde, dass man da, könnte man noch ein paar mehr Lücken füllen. Ne?
Ja, du bist doch Creator.
Ja.
Rede doch mal was.
Ich habe mit Philipp gestern darüber gesprochen, dass wir es ganz gerne machen würden, schöne, schöne Sachen. Aber wir wissen noch nicht genau, wie wir es angehen.
Es ist auch schwierig. Es gibt halt auch schon echt viel, ne?
Ja, aber ein paar Sachen gibt es noch nicht.
Ah.
Und da müssen wir gucken, welche Richtung entweder mal selber probieren als Pilotprojekt oder aber direkt zur Produktion. Wir gucken mal.
Ich bin gespannt.
Wir schauen mal, was passiert. Wie kommt denn jetzt, dass du auf einmal bei der Küchenschlacht im ZDF sitzt und dass du da was bewertest?
Wie gesagt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten.
Wie macht man das?
Den richtigen Ton.
Wie kommt man da rein? Hast du noch einen Platz frei da drüben?
Ja, mit Sicherheit. dadurch, dass ich eh schon den Fuß im Fernsehen hatte sozusagen und dann einen Redakteur kennengelernt habe, der mich irgendwie ganz cool findet, hat er mich dann bei so einem Format vorgeschlagen, das Familienkochduell, was von der gleichen Produktionsfirma produziert wird wie die Küchenschlacht.
Mhm.
Diese Sendung haben wir letztes Jahr, Anfang letzten Jahres produziert mit Steffen Hensler und Ali Güngemüs.
Familienkochduell?
Hieß das.
Aha. Gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht mehr. Wurde relativ schnell wieder eingestampft, weil wir einen ganz schweren Start hatten. Zu der Zeit ist der Krieg ausgebrochen. Die erste Woche gleich, das ist halt so eine 5-Tage-Sendung, die erste Woche wurde gleich wegen Nachrichten, Sondernachrichten unterbrochen.
Ja.
Und es war ganz viel, was da irgendwie in der Produktion nicht in unsere Karten gespielt hat. Deswegen wurde die Sendung relativ schnell wieder eingestampft. Aber ich habe wieder die Leute kennengelernt von der Produktionsfirma, die auch die Küchenschlacht produzieren. Und das hat irgendwie, haben wir uns total gut verstanden. Und dann haben sie mich angerufen. Und dann habe ich es gemacht.
Finde ich gut, weil ich beschwere mich ab und zu mal, dass man immer die gleichen Gesichter sieht.
Mhm.
Bei The Taste oder auch bei öffentlich-rechtlichen Programmen. Ich finde es ein bisschen schade, weil es gibt echt viele gute Talente da draußen,
Voll. Die
nicht genommen wird. Und da, wobei manchmal freue ich mich auch, wenn dann quasi mal so ein Heiko Antoniewicz oder mal der...
Geiler Typ, mit dem habe ich auch mal gedreht.
Den haben wir gestern gesehen auf der Messe.
Ja,
hast du die Story von Philipp gesehen, wie er so eine Kugel... Also, Philipp macht die geilsten Stories, muss ich wirklich sagen. Er macht so schöne Stories. Und er hat Antoniewicz quasi gefilmt dabei, wie er so eine grüne Kugel zerschlägt.
Ach, habe ich gesehen.
Und er hat gesagt, ja, manche sagen, es schmeckt wie ein süßes Tzatziki. Geil. So richtig schön. Ich hab's mal
gepostet. Er ist so ein krasser Koch.
Der ist der Professor.
Er ist der Professor. Einfach.
Und der soll ja auch mal vorbeikommen. Der kommt auch bestimmt mal vorbei. Und da freue ich mich drüber, wenn ich dann neue Gesichter im Fernsehen mal sehe, von denen die Menschen was lernen können, die auch vielleicht noch nicht so die Aufmerksamkeit haben, die sie eigentlich haben sollten und nicht irgendwie alteingesessene Sterne, Köchin, klar, Logo, ja. Die haben sich verdient. Aber
das ist manchmal aber gar nicht so einfach, weißt du, weil ich habe ja nur dieses eine Jahr Berufserfahrung. Ich habe insgesamt.
Du meinst aus deiner Perspektive
gesehen. Aus meiner Perspektive
gesehen. Das wäre jetzt meine nächste Frage.
Genau.
Wie tust du dich denn neben all diesen anderen KöchInnen zur Wehr setzen? Also ich meine, das ist, Köche können schon richtige Arschlöcher sein, ne?
Voll.
Und wenn
nicht nur Köche, sondern auch Zuschauer.
Und wenn die keinen Bock auf dich haben oder dich auch nur irgendwo eine kleine Macke sehen, dann können die dich ja auch auseinanderpflücken.
Ja.
Aber das merken wir alle, wenn ich Content und Rezepte hochlade.
Ja.
Ich gucke schon auf äußerste Perfektion und trotzdem findet jeder immer noch
irgendwas. Du darfst dich davon einfach nicht beirren lassen, wirklich. Es gibt leider keinen Internetführerschein, deswegen müssen wir uns diese Scheißkommentare immer reinziehen. Und alle tun das, obwohl sie sagen, sie lesen es nicht.
Nichts gegen gute Kritik, ich lerne auch gerne dazu.
Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen guter Kritik und einfach drauf losgeschissen.
Ja, so, exakt.
Aber es ist tatsächlich nicht immer so einfach, weil ich neulich habe ich in einer Küchenschlacht da gibt es ja dann immer so Motto-Tage und das oder die Pflichtzutaten und eine Pflichtzutat waren Morcheln. Wann habe ich in meinem Leben jemals mit Morcheln gearbeitet, Morcheln gegessen? Keine Ahnung, ist 12 Jahre her. Ich koche in meiner Freizeit nicht mit Morcheln. Morcheln sind arschteuer und in der Weidenkantine gibt's keine Morcheln, so weißt du. Und dann sitzt du da halt und musst irgendwie so tun, als wärst du Frau von und zu. Und hinter den Kulissen habe ich irgendwie erstmal Richard gefragt, so ey, kannst du mir kurz was über Morcheln erzählen? So, und dann hat er mir so
ein
bisschen...
Richard?
Auch ein Juror, auch ein Koch, genau, aus Österreich. Richard Rauch.
Egal. Ich google gleich mal.
Und dann komme ich mir halt immer so ein bisschen dumm vor, weil ich mich dann rechtfertigen muss. Ja, warum? Also ich habe das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen. Ja. Warum weiß ich das nicht?
Muss man auch dazu sagen, die Palette von Produkten in der Küche, die ist so gigantisch groß.
Ja.
Und auch die Leute, die sagen, wie, du kannst kein Sushi machen, wo ja. ich denke, ich habe eine italienische Ausbildung. Ja. Woher soll ich denn Sushi
und
machen?
Und natürlich kenne ich Morcheln. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, wie sie aussehen. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ich weiß, wie man sie zubereitet, wie sie perfekt schmecken sollen.
Wie sie
dass
aufbewahrt
man sie
werden
irgendwie
müssen
15
so.
Minuten garen muss, weil sie sonst, keine Ahnung, giftig sind oder ja. so, keine Ahnung. Manche Begriffe. Ich hatte das einmal beim Familienkochduell, da gab es irgendwas mit Tramezzini. Und ich saß da und dachte,
das ist ein gemeines Ding.
Was ist denn das nochmal?
Brot ohne Rinde.
Ja.
Das ist ein italienisches Brot.
Genau.
Ne? Kenne ich nur, weil ich italienisch ausgebildet worden
wie gesagt,
bin. So, ne?
Ja, und ich im Ringhotel Paulsen, da gab es keine Tramezzini, da gibt es Toastbrot so, mit Rinde, weißt du? Und dann ist es halt manchmal, wird man dann von den Zuschauern, die sagen dann immer so, hey, wer ist das eigentlich, kleine dumme Blonde, nur am Gackern, bla bla bla, sowas. Und ich denke mir so, Alter, ich hab einfach...
Moment, aber wie kriegst du das denn mit?
Ja, ich lese das ja.
Bei Facebook oder was?
Ja, Facebook, E-Mails.
Bei E-Mail?
Ja, Kommentare, Nachrichten bei Instagram. Mhm. Es ist nicht viel, muss ich auch noch dazu sagen. Aber es gibt diese Momente, wenn sie auch nicht unbedingt immer kommentiert werden, es gibt diese Momente für mich, wo ich dann immer da sitze und denke so, oh Mann, das ist eigentlich voll schade, dass ich dieses Gefühl jetzt habe, obwohl ich es eigentlich nicht haben müsste, weil ich weiß trotzdem, was ich kann. So.
Ich
und
ich
habe
sicher,
trotzdem auch meine.
Eine schlechte kommen da bestimmt 10 gute, aber ich weiß genau, wie schwer es wiegt. Ich weiß, wie schwer
ja,
es wiegt.
Ja, weißt du, weil man, dadurch, dass ich halt einfach so wenig Berufserfahrung mitbringe, ja. bin ich mittlerweile, bezeichne ich mich schon fast als Autodidaktin irgendwie so, weil ich halt immer denke, alles, was ich mir alles, was ich weiß, habe ich mir in den letzten Jahren halt einfach selber beigebracht oder irgendwie, ja, mir abgeguckt. Aber ich habe halt nicht diesen Austausch mit Köchen gehabt, dieses tägliche à la carte Geschäft und so über mehrere Jahre. Und das ist halt, das merke ich schon manchmal, dass mir das fehlt.
Glaube ich auch nicht. Ich war nur ganz kurz, das war mal zu der Ausbildung. Ich war, glaube ich, nur Ausbildung, habe währenddessen Wettkämpfe gekocht, jede Menge, war in meinem Urlaub noch bei meinem Mentor in der Landwirtschaft Rentenbank irgendwie, habe da mitgekocht, danach Sterneküche, bisschen Praktikas hier und da, danach eigenes Catering. Ich habe auch nicht viel. Das ist was, was sich dann unterscheidet, ist, ich habe mich dann irgendwie noch mit jetzigen Leuten, die immer noch in der Sternegasse rumhängen. Du merkst halt nur, dass beim Handwerklichen ab und zu mal was fehlt, wenn, klar, die haben tausendmal mehr Fische auseinandergerissen als ich oder irgendwie mehr Fleisch auseinandergewetzt. Aber alles andere, da muss ich auch ganz klar sagen, auch bei vielen Podcast-Gästen hier drin, ich habe viele Leute gesehen, die nicht ausgebildet sind, wo ich aber sage, was die in der Küche liefern oder was die da leisten oder worüber, womit sie sich auseinandersetzen, nicht mit der Kulinarik an sich, sind sie wesentlich besser als viele gelernte Köche.
Auf jeden Fall.
Oder Köchin. Das ist kein Augenmerk. Und du hast ja, auch wenn du vielleicht kurz weg warst, hast du dich ja auch übers Klimansland mit der Show oder jetzt im Fernsehen oder jetzt mit deiner Kantine oder als Gastronomin, die du jetzt auch bist, hast du dich ja immer mit Essen auseinandergesetzt.
Auf jeden Fall. Und die Leidenschaft ist auch nach wie vor da, aber meine Vielfalt ist halt begrenzt, meine Kreativität hat
ja, aber auf deinen Radius. Aber was interessiert dich die Sichuan-Küche, was interessiert dich die Levante-Küche beispielsweise?
Ja,
ne?
Ja, klar.
Du hast halt deinen Kosmos geschaffen um mich herum.
Es ist halt nur, weißt du, wenn du dann als Jurorin da sitzt, ist es nicht immer einfach.
Und was hast du dir überlegt? Was ist dann für dich? Sagst du dir, okay, heute Abend lese ich mir nochmal irgendwie den neuesten Fallstuff durch oder so? Oder?
Ah, weiß ich nicht. Ich gucke mir dann, also wir kriegen die Gerichte vorher gesagt, die es geben wird, dass wir uns so ein bisschen darauf vorbereiten
können.
Also
so ein bisschen, was gefragt ist an die
Beispiel bei der Küchenschlacht zum Beispiel, während die Sendung läuft, oder beziehungsweise kurz bevor die Sendung anfängt, werde ich gebrieft, kriege einen Überblick über die Pflichtzutaten oder mir wird erzählt, welches Motto heute ist, ist vegetarischer Mittwoch oder was auch immer, Finale oder so. Mhm. Und dann kriege ich die Gerichte vorgelesen, damit ich schon mal so eine Idee habe, was es gibt.
Das sind die Gerichte, die quasi als Aufgabe gestellt worden sind an die Teilnehmer.
Genau. Mhm. Und dann kann ich mir natürlich Gedanken machen, wenn da jetzt jemand irgendwie mit Tramezzini kocht und ich in dem Moment weiß, nicht so richtig weiß, habe kein Bild im Kopf, google ich das halt einfach
aber
kurz.
Aber wie kriegst du mit, dass da Tramezzini drin ist? Stell das dir dann vor, kurz davor?
Nee, mir werden die Gerichte richtig vorgelesen.
Und da steht Tramezzini drin?
Ja, die TeilnehmerInnen reichen vorher die Rezepte ein, wie sie kochen werden.
Ah, ja.
Genau,
verstehe,
das steht schon fest. Und die kriege ich vorgelesen.
Mhm.
Und das heißt, ich weiß, was ich verkosten werde.
Okay.
Und deswegen kann ich natürlich Sachen, die ich nicht weiß, kurz vorher googeln. Das heißt aber nicht, dass ich dann weiß, wie sie schmecken sollen.
Ja,
zum Beispiel bei der Morchel.
Ja. Ich sehe schon die Morsche, die hat sich ein bisschen eingebrannt.
Ja, schon. Da, du kannst halt dann, ich merke mir die Unsicherheit an. Wenn ich zum Beispiel bei einem vegetarischen Mittwoch da sitze, dann kann ich dir so eine Frikadelle ans Ohr labern, was dieses Essen da angeht. Aber wenn ich dann jetzt irgendwie so Sous-Vide gegarten, keine Ahnung was habe, dann muss ich halt so ein bisschen so tun, als ob, also ich kann dann nicht immer irgendwelche Garvorgänge unbedingt herausschmecken, gerade was Fleisch angeht und so. Fake it.
Till you make it. Auch bei weißem Fisch finde ich das ganz, ganz oft sehr, sehr schwer.
Ja, weiß ich, was für eine Sorte das ist. Oh mein Gott.
Ist aber auch wirklich geschmacklich. Boah, kann man jetzt hier in tiefes Näpfchen reintreten, aber ich muss sagen, geschmacklich sind wir nicht böse. Die schmecken ja schon alle ähnlich gleich. Also ich erkenne es meistens an der Haut oder vielleicht ein bisschen an der Faser, aber ganz viele weiße Fische sehen sich identisch. Ja. Und dann ist nur eine andere Kabeljau-Art. Come on, Skrei, Winterkabeljau oder ein anderer Kabeljau.
Und dazu kommt halt auch noch, hier in der Weidenkantine gibt es Mittagessen zwischen 10 und 13 Euro. Da gibt es bestimmt kein Skrei und da gibt es auch bestimmt kein Rehfilet. Bei uns zu Hause wird vegetarisch gekocht, aus umwelttechnischen Gründen. Und ich habe super lange vegetarisch gelebt und als Studentin hatte ich keine Kohle, da gab es auch kein Fleisch. Mhm. Und ich habe super wenig Berührungspunkte einfach mit tierischen Produkten.
Bist du jetzt Vegetarierin?
Nein.
Nee.
Es gibt hier eine Wurst zur Grünkohlzeit, wir haben ein bisschen Schinken, wenn es Spargel gibt. Ja. Ne? Wir haben jetzt nächste Woche irgendwie Steckrüben-Eintopf, gibt es ein Wienerle zu. Mhm. Aber das erfordert ja kein Handwerk.
Habt ihr morgen offen eigentlich?
Ja.
Ab wie viel Uhr?
Ab 10.
Ich komme vorbei.
Ich bin hier.
Muss ich reservieren? Nein. Also muss man generell reservieren, oder?
Frühstück, ja.
Ach so, ich will frühstücken hier.
Unter der Woche nicht. Und es sind gerade Ferien, also du musst morgen nicht reservieren.
Danke. Wenn wir doch schon beim Essen kommen, dann kommen wir zu einer nächsten Kategorie, nämlich einer meiner absoluten Lieblingskategorien. Und wir sind hier in Hamburg und dieses Format ist ein Format, was mir sehr am Herzen liegt, denn ich möchte das raus in die Welt bringen. Das haben wir nämlich gestern auch auf der Norga gemacht. Das nennt sich
Füllerei mit Ei.
Und bei Füllerei mit Ei möchte ich von dir 3 Restaurant-Tipps. Wo gehst du gerne essen? Was muss ich sehen? Was muss ich erleben? Wenn ich hier in Hamburg, ich meine, Hamburg kenne ich mich nicht gut aus. Mhm. Gestern war ich im Hakko. Ihr wisst ja, wie die Bewertung ablief. Dem Summhaus kenne ich, bin ich ein großer Fan von. Mhm. Muss doch nicht Hamburg sein. Ich will dich gar nicht, nee, du sagst selber. Wo darf es hingehen? Füllerei mit Ei.
Bertha Emil Richard Schneider heißt dieser Laden.
Ich dachte, du buchstabierst mich hier gerade irgendwie.
Ja, ich hatte Leute, die so buchstabieren.
War es eine Buchstabierung? Nee, oder?
Nein, er heißt so. Bertha Emil Richard Schneider, so heißt der Laden.
Okay.
Der ist da, wo ich wohne, direkt um die Ecke, hier in der Schanze. Und,
darf ich nicht zu laut sagen? Jetzt wissen die Leute ja, wo du wohnst.
Ja, Stadtteil ist okay, oder? machen richtig leckeres Essen, casual Fine Dining, geile Drinks, ist einfach ein cooler Laden, macht mega Spaß, wenn man mal Bock hat auf ein bisschen was Besseres, ohne dass man gleich in diese Schickeria-Szene eintritt. Dann Kuchnia heißt es. Das ist ein polnisches Restaurant, die ungefähr so leckere Teigtaschen jeglicher Art machen.
Und gibt's viel zu selten aus Russland, Polen.
Ja, genau. Und die machen richtig leckeren Wodka auch noch dazu. Den mit Haselnuss kann ich sehr empfehlen. Weiß aber auch schon länger nicht mehr da, aber der macht echt Spaß.
Okay, und dann Pelmenis wahrscheinlich. Nee, das sind die russischen.
Piroggen.
Ne? Piroggi.
Piroggi, ja. Also mega lecker, macht richtig Bock, ist auch richtig rudimentär, aber total lecker. Mhm. Haben auch so richtig geiles, so ganz einfache Teller wie bei Oma irgendwie.
Ja,
so ein bisschen.
Und vollgehauen.
Oh, lecker. So richtig Schmand da oben, nur saure Sahne. Und 3 wolltest du, ne?
Wenn du hast, kannst auch mehr. Wenn du sagst, da streiten sich gerade welche um Platz 3 oder um was auch immer für ein Platz, dann hau raus.
Jetzt muss ich erstmal ganz kurz überlegen.
Kann ja auch außerhalb von Hamburg sein.
Ja. Nee.
Lieber nicht?
Nee, da bin ich nicht so viel unterwegs. Ich war neulich in Berlin in einem richtig geilen Laden, aber ich habe vergessen, wie das heißt.
Kannst du es einschränken? Ich bin ja recht gut in Berlin unterwegs.
Nee, ich bin gar nicht in Berlin unterwegs, deswegen weiß ich nicht mal, in welchem Stadtteil. Musst du Hanna Reda fragen, mit der war ich da. Kennst du die?
Was ist Hanna?
Ja.
Ah. Ja, mein Kameramann ist ja auch ihr Kameramann.
Ah, Hanna, wie hieß das nochmal?
Was? Ja. Nee, der schneidet nicht das, der schneidet nicht selber.
Ja, ich glaube so weit erstmal. Die 2 Läden.
Dann nehmen wir die beiden
cool.
dran. Ja, die packen wir unten in die Shownotes.
Und Bäckerie von Fabio Hebel. Leckeres Brot, leckeres Frühstück, machen manchmal geile Pizza. Fabio Hebel.
Hebel, ist das nicht der vom Table? Ist das, nee, wer, wer ist das? Ist das ein Sterne-Restaurant, oder?
Nee. Hebel? Ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile einen Stern hat, aber es ist beim Hakko auf jeden Fall in der Nähe, in der gleichen Straße.
Ah ja. Nee, weil der Name Hebel, der sagt mir was.
Den kennt, das ist auch, der ist auch ab und zu mal Juror in der Kuchenschlacht, in der Küchenschlacht.
Dann vielleicht von da, wobei ich habe mich immer für die Küchenschlacht beworben, mehrfach.
Und oh, als Kandidat. Ach, du
als bist, Kandidat.
Darf man da als Koch mitmachen?
Das wurde mir. Ich hab
warum gehst du nicht zu Taste?
Ja, komme ich gleich zu. Ja. Ich habe dann die Redakteurin getroffen von der Küchenschlacht und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Weil ich war ja dann auch Producer beim ZDF und meinte, was ist denn los? Wieso nimmt er mich denn nicht? Dann, nee, kann es sein, dass du mal Koch gelernt hast? Dann, ja.
Ja, dann darfst du.
Ich wusste es nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Ja. Deswegen darf ich auch nie beim perfekten Dinner mitmachen.
Ja.
Leute, ich weiß, ihr wollt, ich soll wieder ins Fernsehen nach der perfekten Sahne, allererste Sahne, aber die nehme ich alle nicht. Und The Taste, da habe ich mich beworben gehabt letztes Jahr. Und ich war auch beim Probekochen und dann meinte der Redakteur, mega geil, wir nehmen dich mit rein. Und dann kam aber irgendwie Antwort und hat mich angerufen und gemeint, Tim, es tut mir leid, wir haben jemanden genommen, der kommt schon aus Berlin, der ist schon tätowiert, der redet so wie du. Und wir müssen so Personen ausfüllen in der Show, ne? Ja. Und dann dachte ich so, wie wär's denn, kann ich die auf die Ersatzbank packen, falls jemand absagt? Na ja, gut, klein zu machen. Und jetzt kriege ich ständig die Anfragen von der Redaktion von The Taste, aber ich sehe mich da nicht mehr. Ich kann keine 6 Wochen weg sein. Das ist zu viel Aufwand. Jetzt habe ich aber einen Freund Anton hingeschickt. Das dürfen wir, glaube ich, gar nicht sagen. Anton, ist Friese, Anton Friese, ein guter alter Freund aus meiner Kindheit, der ist da jetzt und der macht vielleicht mit. Auf jeden Fall, das sehe ich mir, aber ich habe dann gesagt, ich würde als Gastjuror würde ich mit dabei sein, ganz.
Ja, aber ich die Juroren, mir, die da auftauchen,
ja,
die sind halt
weiß,
heftig.
Das sind schon heavy. Ja, ich weiß.
Weil ich denke mir so, ganz ehrlich, wenn der Trettel da auftritt, dann kann ich da nicht um die Ecke
kommen. Das stimmt, aber wenn einen guten Boss hat natürlich auch sich einen Namen gemacht, muss man sagen.
Ja, ne? Und ganz ehrlich, wenn ich Vicky Fuchs oder so da stehen sehe, da kann ich ja nicht mithalten.
Das darfst du so nicht sehen. Das darfst du so wirklich nicht sehen. Jeder hat andere Qualitäten. Und ich denke mir ganz oft, und weißt du, was richtig hilft dagegen? Guck dir mal die ersten Interviews oder die ersten Shows von Tim Meltzer beispielsweise an. Und da spricht er auch ganz oft im Podcast drüber, dass der Kerl überhaupt so weit gekommen ist. Ja. Das hat er auch jede Menge Glück zu verdanken, weil das war richtig große Scheiße. Und wenn du dir die ersten Rezepte anschaust, die da wirklich fabriziert worden sind im Fernsehen, ganz große Scheiße. Das würde sich heute keiner mehr trauen zu machen. Und da kriegt kein Hahn mehr nach. Es ist genau so. Was ist bei dir jetzt an nächster? Du hast mehrere Kochbücher geschrieben.
Richtig. Und schreibe gerade ein weiteres.
Also welches soll ich jetzt verlinken?
Wann kommt die Folge raus?
Ich würde sagen, übernächsten, am Sonntag, Ende März irgendwann.
Dann das letzte, das Vegetarische. Koch's einfach vegetarisch.
Kochst einfach vegetarisch. Und dann kannst du schon sagen, was das nächste ist?
Es wird ein ganz normales Kochbuch.
Was ist denn ein ganz normales Kochbuch?
Das kann jeder für sich selber definieren. Aber was ist schon normal? So heißt es.
Aber weißt du schon, wann es rauskommt?
Im Herbst.
Im Herbst, also genau. Quasi wieder zum Weihnachtsgeschäft ungefähr. Ich kriege jetzt erst mit durch diese eigenen Verlagsgespräche.
Es gibt immer Frühjahr und Herbst veröffentlicht. Genau. Und es wird tatsächlich einfach, es heißt auch ein normales Kochbuch. Ich weiß gar nicht, ob ich den Titel schon verraten darf. Ansonsten muss es überbiepen.
Wenn mir jemand sagt, er es überbiepen soll, dann ja. Das heißt?
Ein normales Kochbuch, aber was ist schon normal? Weil es ist.
Das heißt wirklich so?
Ja.
Hast du es ja schon dreimal gesagt?
Ja! Ich weiß aber noch nicht genau, wann ich darüber offiziell sprechen darf, aber dass ich eins mache, das ist auf jeden Fall schon klar.
Okay. Mhm.
Und das halt ganz durch die Bank weg. Also ich wollte nicht irgendwie noch ein vegetarisches oder ein veganes oder ein Fitnesskochbuch oder sonst irgendwas machen. Schnelle Feierabendküche ist auch ausgelutscht bis nach Meppen. Und deswegen habe ich gedacht.
Wo?
Meppen.
Wo ist denn das?
In Meppen.
Sagt man das hier so?
Ja, das ist.
Um die Ecke hier.
Nee, 2,5 Stunden von hier ungefähr.
Okay.
Mhm. Und ganz klassisch: Vorspeisen, Salate, Suppen und Eintöpfe, Fisch, Fleisch, vegetarisch, vegan. Süßes.
Das klingt so ein bisschen wie diese Kochbücher, wo dieser Löffel damals drauf war, wo man quasi
geil, oder?
Suppen, Kalb, Huhn, ne? Wo so geordnet war, was ja eigentlich das waren ja die Grundbücher unserer Eltern.
Ja,
ne?
Und da sind wirklich auch wie immer in meinen Büchern coole, einfache Rezepte drin, die irgendwie Bock machen, die man wirklich einfach gottverdammt zu Hause nachmachen kann und die auch funktionieren. Und für jeden was dabei.
Wo machst du die Bücher? Machst du die hier in der Weinkantine?
Überall. also
in der U-Bahn, in der S-Bahn, beim Vater, weiß ich nicht.
Ich koche ganz viel zu Hause, ich koche ganz viel hier, ich koche ganz viel in den Sendungen. Ich muss ja auch immer, wenn ich
Moment, keine Ahnung. Moment, aber du musst ja auch einen Fotograf oder eine Fotografin dabei haben, die ein Foto macht dann. Und
aber ich sammle ja erstmal.
Achso, die Rezepte entwickelst du überall.
Rezepte entwickle ich überall.
Und wie kommt dieser Prozess? Wie ist der Prozess des Machens? Wo machst du das dann? Sagst du dann, ich habe jetzt 2 Wochen Zeit, alles zu kochen, Fotografin ist dabei und die ist.
Jetzt verrate ich dir was.
Ja, bitte.
KochbuchautorInnen.
Ja.
Kochen ihre Bücher niemals selber.
Ja, das würde ich so nicht sagen.
Das würde ich so auch nicht sagen, weil ich habe mir jetzt, bei den ersten 3 Büchern war das so und es ist auch tatsächlich bei fast allen Büchern so und ich habe mir jetzt für dieses Buch gewünscht, weil es mir sehr am Herzen liegt, dieses Buch, weil ich da schon extrem lange dran arbeite, dass ich dieses Mal auch selber kochen möchte. Und das heißt, wir haben immer verschiedene, wir haben 2x5 oder 6 Tage, glaube ich, die dann von mir durchgeplant und getaktet werden. Und dann haben wir eine Food-Fotografin, eine Food-Stylistin und mich am Set und dann wird geshootet.
Ah ja.
Genau, aber normalerweise ist es so, du hast deinen Vertrag, du schreibst dein Manuskript, du schickst es ab und kriegst dann das fertige Buch zurück. Mit ganz vielen Zwischenschleifen natürlich, aber
so. Ich kenne beide Varianten, ja. Aber ich kenne auch von vielen
ist halt voll teuer, ne?
Leuten, dass sie es, was meinst du, wenn du es den zuschickst und die machen das?
Wenn du es selber machst.
Ist teuer?
Ja.
Aber dann kriegst du ja auch wiederum mehr Prozente. Das sind die kleinen Insights von den Geschäftlichen eines Verlags. Meistens liegen die Prozentzahlen, so wie ich sie kenne, bei Verlagen so zwischen 8% und 13%, die du kriegst.
Ja.
Ein Fotograf oder die Fotografin kriegt fast nochmal genauso viel.
Nein, die kriegen pro geschossenem Foto das Geld und nachdem sie sie verkaufen die Fotos und danach ist Feierabend.
Aber das ist, also mir wird gesagt, die kriegen auch nochmal so um die 8%.
No.
Nö. Und dann gibt es natürlich immer Abzüge oder je nachdem, du kriegst mehr von dem Geld, wenn du sagst, du kümmerst dich selber um die Fotografin und Fotograf. Und wenn du selber noch kochst, dann kriegst du auch wiederum mehr von der Anfangsgage. Du kriegst am Anfang noch so eine Anfangsgage und dann kriegst du, keine Ahnung.
Den
Vorschuss zwischen 5.000 und 20.000 Euro.
Auslegungssache.
Exakt. Ist dann quasi so dein Gehalt, was du bekommst, damit du dieses Buch machen kannst. Und danach wirst du quasi eigentlich mit einem relativ kleinen Betrag abgespeist.
Erstmal verdienst du ja gar nichts, weil du musst ja erstmal so viele Bücher verkauft haben, bis du den Vorschuss wieder drin hast.
Richtig.
Die ersten Rechnungen sind erstmal negativ. Das ist auch für mich beim ersten Buch eine Überraschung gewesen.
Ja, was ein bisschen runterzieht, ne, weil es jede Menge Arbeit ist und
ja, dein Name voll. Draufsteht. Ja, voll. Du kriegst halt irgendwie so 60 Cent pro verkauftem Buch.
Ja.
So, was ist das?
Aber selber verlegen ist natürlich, hat man sich ja auch mit beschäftigt, ist halt auch eine harte Nummer.
Niemals. Du kommst ja gar nicht in die Buchläden rein.
Ja,
wer macht den ganzen Versand, Vertrieb, das ist Marketing und so, das ist so ein enorm krasser Aufwand.
Ja, außer du läufst natürlich irgendwie durch jede Küchenschlacht und hältst kurz das Buch in die Kamera.
Darfst du nicht, öffentlich-rechtlich.
Musst du dir Pläne überlegen, wie es irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt explodiert, oben rausfällt und dann direkt vor die Kamera fliegt. Du hast nichts damit zu tun. Auch wenn dein Name auf dem Kochbuch draufsteht. Aber womit du was zu tun hast, ist mit der nächsten Kategorie. Und die kommt nämlich jetzt und die nennt sich
Shrimply the Best.
Und bei Shrimply the Best gehe ich zu dir nach Hause, öffne den Kühlschrank und gucke in den Kühlschrank und ich will 3 Zutaten wissen, die immer bei dir zu Hause zu finden sind. Mit denen du immer irgendwas zaubern kannst. Wenn du die 3 Zutaten zu Hause hast, fühlst du dich wohl.
Butter.
Selbstredend, natürlich ist es Butter.
Wir haben immer irgendwelche Ersatzprodukte. Veggie-Hack, veganer Speck, vegane Hähnchenbrust, vegane Burger-Patties. Wir haben eigentlich die ganze Bandbreite immer da.
Ja.
Und Kühlschrank. Was ich immer drin habe, was ich aber nicht unbedingt zum Kochen brauche, ist Hafermilch.
Für einen Kaffee morgens?
Ja.
Ah ja, ich habe halt auch letztens überlegt, was würde ich antworten. Ich glaube Milch schon, weil ich bin richtig gestresst, wenn ich keine Milch in meinen Kaffee machen kann.
Ja, dann nervt.
Dann beschissenen Morgen.
Nervt, komplett.
Aber diese, das ist.
Aber alles andere habe ich nicht im Kühlschrank. Also halt 1000 Soßen und Chutneys und Pesto.
Das ist nämlich auch so ein Thema. Senf hast du nämlich eigentlich auch immer im Kühlschrank.
Senf, genau.
Aber brauchst du eigentlich nicht.
Ja, heute Abend gibt es Senfeier.
Leibspeise meiner Freundin.
Ja, meins auch, richtig lecker.
Aber ich Prinzip würde ich auch eigentlich nur noch von dir wollen. Ich packe es in die Shownotes, die 3 Lieblings Shrimpy the Best Zutaten von Zora. Und wenn du uns jetzt noch erzählst, was bei dir so als nächstes ansteht, wo wir dich sehen können und Weil auf deiner Homepage habe ich gesehen, das ist mega cool. Da kann man quasi sehen, wo du bald bist. Ja. Wer pflegt denn das? Wer trägt denn das da ein?
Meine Assistentin.
Ah ja. Ja, so sieht es nämlich aus. Aber das kann man doch niemals aktuell halten. Das ist ja quasi eine daily Aufgabe.
Ja, ich habe jetzt seit einem halben Jahr oder so eine Assistentin, weil es echt nicht mehr ging. Und seitdem ich sie habe, ist mein Leben so viel besser und einfacher und angenehmer.
Wie habt ihr euch gefunden?
Sie kam vor 2,5 Jahren zu einem Basteltag hier in die Weidenkantine. Sie ist eigentlich Fotografin und sie ist neu nach Hamburg gezogen aus Berlin, kannte hier noch niemanden, hatte natürlich auch noch keinen Kundenstamm, hat gesehen, dass wir hier diesen Basteltag haben, kam zu uns in die Weidenkantine und seitdem ist sie unsere...
Sie kam einfach so zu einem Basteltag?
Wir haben so einen Aufruf gemacht, wer hat Bock uns zu helfen.
Und bei einem Basteltag?
Genau, also als wir hier noch renoviert haben, ne?
Ah ja, ihr habt nicht wirklich gebastelt.
Nein, also im Sinne von, wir haben hier rausgerissen, Wände gestrichen, ne? Sowas alles gemacht.
Keine Laternen oder
und,
so.
Genau, da war sie dabei. Und irgendwie sind wir, haben uns angefreundet und seitdem ist sie unsere Haus- und Hoffotografin und irgendwann hat sich das so ergeben, dass sie auch meine kleine Assistentin geworden ist.
Mega.
Ja, und das ist eine sehr, sehr große Erleichterung für mich.
Das glaube ich. Das glaube ich. Ich glaube, sobald ich eine Homepage habe, werde ich auch mal einen Ausruf starten. Das
lohnt sich. Falls und ich hatte halt die Wahl. Hört,
ich brauche Hilfe, Leute. Ich brauche wirklich dringend Hilfe.
Man steht dann irgendwann vor so einer Wahl. Entweder du nimmst den Management oder du organisierst das irgendwie anders. Und Management habe ich irgendwie nicht so richtig gefühlt.
Ja, verstehe ich auch.
Ja, und deswegen habe ich Variante B gewählt.
Und wo sehen dich die Leute, außer auf der Homepage?
Regelmäßig in der Küchenschlacht.
Ja. Hast du da feste Termine oder ist das immer
willkürlich?
Willkürlich.
Aber wie gesagt, die Termine gibt's immer auf der Website.
Aha.
Jetzt gerade wird Zora kocht's einfach wiederholt, immer sonntags 16.30 Uhr und wir produzieren jetzt dieses Jahr weitere Folgen Schmeckt immer mit Theresa.
Ja.
Dann.
Wohnt sie auch hier in Hamburg?
Nee, in Bergisch Gladbach.
Mhm.
Genau, aber wir produzieren hier in Hamburg, was sehr angenehm für mich ist, für sie natürlich leider ein bisschen doof, aber NDR ist ja auch hier in Hamburg. Und ansonsten bin ich auch öfter mal bei Björn Freitag im WDR zu sehen. Ja, und es gibt noch eine ZDF-Sendung neu dieses Jahr, aber da darf ich noch nicht so viel drüber reden.
Und eventuell gibt es bald ein zweites Restaurant, vielleicht nicht.
Oh Gott,
oh Gott, tut mir leid, ein Wunderpunkt.
Ich hoffe so sehr.
Wir schauen mal, aber ansonsten könnt ihr jetzt Zora, weil sieht man dich eigentlich hier in der beiden Kantine persönlich?
Ja, morgen zum Beispiel bin ich da.
Ah ja,
also
dann sehen wir uns. Ja. Vielleicht, weil wir wissen noch nicht, wo wir frühstücken gehen sollen.
Also so 2-3 Mal die Woche bin ich hier.
Okay. Dann könnt ihr auch mal hier vorbeischauen in Hamburg in der Weidengasse Allee.
Weidenallee.
Nummer
61.
Na, selbstverständlich.
In Eimsbüttel.
So schaut's aus. Ich danke dir vielmals, dass du nicht nur einmal, sondern zweimal mit mir diese Aufnahme hier gemacht hast.
Anderthalb.
Ähnlich wie deine Restaurant. Ja. Entschuldigung, kann mir das nicht so viel leid. Dass du dir Zeit genommen hast und dass du uns nochmal einen Einblick in eine ganz andere Art von Kulinarik und den Werdegang einer Köchin gezeigt hast. Das finde ich super spannend. Wir sehen uns eh, weil ich werde dir das Bild von Odessa schicken. Falls du es noch nicht gesehen hast, du wirst gezeichnet.
Ja. Nein, habe ich noch nicht gesehen.
Nein? Philipps Bild?
Nein.
Das war auch ein schlechtes Beispiel. Wir müssen ein anderes zeigen.
Ich bin gespannt.
Und ich würde dir hiermit noch eine kleine Einladung da lassen. Wenn du in Berlin bist und du hast Zeit, dann würde ich dich ganz gerne zum Kochen einladen, zu mir ins Studio.
Ja.
Und ob es jetzt die Zimtschnecken werden oder nicht, das können wir ja noch überlegen. Aber du bist herzlich eingeladen. Ich würde gerne mal mit dir kochen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen, bald wieder sprechen. Und vielen Dank, dass du da warst.
Ich habe zu danken. Einladung nehme ich an.
Perfekt, super. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen da draußen und bis bald. Eine wunderschöne Nacht, Tag, whatever. Wir sehen uns. Tschüssi.
Tschüss.